man sagt ja oft über verschiedene Begebenheiten oder verschiedene Situationen, die man ertragen muss, ja, das, so stelle ich mir die Hölle vor. Weißt du, wie ich mir den Himmel vorstelle? Du bist da und sagst die ganze Zeit Ochi. Das ist so wunderschön.
Na gut.
Heidi, ho, Welt da draußen. Wir sind wieder da. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute mit dem Mo und dem Berg. Hallo, Mo.
Die Creme de la Creme.
Ja, das sagen wir immer.
Das können wir in anderen Kombinationen natürlich auch immer wieder sagen, aber heute Abend stimmt's.
Stimmt's dann. Ja, okay. Ja, und es ist ja quasi so ein bisschen mein Ausstand.
Ausstand heißt das, glaube ich. Ja, ja.
Also, Ausstand heißt es, genau. Ja.
Wärst du Lagerarbeiter oder sowas, hättest du jetzt wahrscheinlich eine Dose Würstchen mit für alle.
Ja, oder so ein Tablett belegte Brötchen.
Ja.
Mit veganer Wurst und veganen Käse.
Ja, das glaube ich eher weniger, dass du da, aber ja. Mhm.
Na gut, wenn man das den Leuten nicht sagt, dann schmecken die das auch nicht.
Das ist korrekt.
Ja. Genau.
Ich hatte letztens auch jemand hier, der den Gasthäler gewechselt hat und dann hat er den ersten Kaffee mit Milch haben wollen, hat er getrunken. Beim zweiten hat er gesagt, also schmeckt irgendwie, weiß ich nicht, also schöne Bohne und kräftig und so. Ja, Mensch. Und dann sieht er die Milchpackung und sagt, was denn, das Hafermilch? Igitt! Bin nächste Weg schwarz. What? Ja, egal. Egal.
Ja, das ist, ja, du, das ist so die Generation, den kannst du sagen, vegan und dann ist sofort rot.
Ja,
alles,
ja,
alles
negativ,
ausgehackt im Kopf.
Ja.
Also du kannst ihn auch einen Teller Nudeln mit Tomatensauce hinstellen, die essen das und dann kannst du sagen, übrigens, ist vegan. Was? Nein!
Ja, esse ich nicht. Deswegen mochte ich es nicht. Achso, nach vier Teller merkst du das. Und ich kann ja verstehen, also wenn die erste Erfahrung das Herstellen von Tofu in irgendeiner Art ist, dann kann ich das total verstehen. Weil das ist einfach... Es gibt nichts Schlimmeres als den Standard schlecht gemachten Tofu. Da musst du schon ein bisschen Ahnung von haben, was du da machst, damit du da das irgendwie geil kriegst. Aber es gibt so geile Sachen. Also es gibt so geile Würstchen und Steak-Varianten und Fleischbällchen-Varianten, die das Leben so einfach machen. Die sind einfach, also man ist dumm, wenn man das nicht macht und sich stattdessen lieber das cholesterinverseuchte Dreckszeug da reinpumpen will. Dabei sage ich gar nicht, das weißt du selber, ich bin keiner von den Veganern, die sagen, das ist alles dann viel gesünder. Das ist Quatsch, natürlich nicht. Darum geht's mir auch gar nicht. Wenn ich Spaghetti mit Fleischbällchen essen will, dann will ich Spaghetti mit Fleischbällchen essen. Idealerweise ohne Fleisch, aber ich will die Bällchen haben. Ich will diesen Crisp und ich will das will ich alles haben. Habe ich auch ein Recht drauf. So, genug darüber, sonst verlieren wir noch 24.000 Hörer.
Ach, Quatsch, das ist alles ein liberales Volk, auch bei uns vor allen Dingen auf dem Discord-Server.
Auf dem Discord-Server.
Falls ihr da... Discord-Server, ja. Nee, auf dem Discord-Server könnt ihr gerne mit draufkommen. Ja. Das ist einfach nur ein schönes kleines Privatforum für uns. Und da gibt's sehr interessante Gespräche zu allem, was hier so abläuft, aber auch ganz viel außerhalb.
Ja, es haben sich Ehen gefunden. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Da behaupten wir.
Es sind zumindest keine kaputt gegangen.
Nee, also siehste, das ist auch ein Erfolg.
Ja, ich will mal das nutzen, dass nur wir beide da sind. Das heißt also auf der Intelligenzkurve doch schon der obere Peak, möchte ich jetzt mal sagen, würde ich mal ganz kurz ein Gespräch mit dir anfangen, weil ich glaube, es war Dom, schöne Grüße an der Stelle, der gesagt hat oder uns gepostet hat im Discord, dass Bandersnatch, diese spezielle Black Mirror Folge, nämlich eine Black Mirror Folge, in der ihr als Zuschauer Dinge entscheiden könnt, die dann ein anderes Outcome bei diesem Film hervorrufen, ein interaktiver Film, also dass der jetzt weggenommen wird. Zusammen mit anderen Dingen. Netflix erklärt das so, dass sie sagen, ja, wir machen hier so ein Rebranding und wir schmeißen alles raus, was hier gerade nichts mehr verdient und diese Klicksachen, die taugen halt nicht mehr. Und da haben wir dann so ein bisschen hin und her geschrieben, dass ich das eigentlich schade finde, weil gerade bei dem Film hat es super funktioniert. Es gibt auch Sachen, wo das einfach Quatsch ist. Also da entscheidest du nur links oder rechts und ab da passiert dann nicht viel weiter. Aber bei Bandersnatch ist es ja tatsächlich so, du kannst über 5 Stunden mit diesem Ding verbringen, wenn du alles klickst, was du klicken kannst. Und du kriegst zum Teil so abgefahren eine andere Wendung, dass es einfach nur Spaß macht. Und deswegen denke ich, das ist halt ein super Beispiel. Und wir haben dann eben auch geschrieben, dass das Ding ja auch deswegen wahrscheinlich nicht mehr irgendwo dann zu sehen sein wird, weil das Interaktive fordert der Plattform ein bisschen was ab. Und eine Blu-ray oder so wird es wohl nicht geben, weil die hätten sie ja schon lange machen können. Und warum sollten sie das tun jetzt nach, ich glaube, nunmehr 7 Jahren? Und ich habe mir gedacht, das kann man auch einfach mal zum Anlass nehmen, weil man merkt das ja immer wieder mal. Dom hat dann ja auch nochmal weitergeschrieben, dass Disney ja auch irgendwann mal letztes Jahr, vorletztes Jahr oder was auch immer, eine große Menge Content gelöscht hat einfach von ihrer Plattform. Und wir haben ja auch immer wieder mal das Thema, dass man sich fragt, Mensch, wo läuft denn das? Es gibt so viele Plattformen, jeder grapscht sich ein bisschen was, aber es gibt halt auch immer wieder Sachen, die einfach dann weg sind und dies zum Teil aus diversen Gründen dann auch nicht auf DVD gibt oder sowas. Und gerade jetzt mal so der Wegfall von Content, finde ich, ist eigentlich ein spannendes Thema, weil stell dir vor, du hast etwas liebgewonnen auf einer Plattform, das vielleicht sogar auch noch ein Original ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann verkauft wird an eine andere Plattform, ist eher gering. Dass es da ein zweites Leben hat und dann wird irgendwann die Entscheidung gefällt, ob mit vorheriger Ansage oder ohne, dass es einfach weg ist. Und jetzt mache ich hier so einen Schrägstrich, einen virtuellen. Oder aber die Plattform kommt auf die Idee, dass sie den Content, den du magst, einfach verändern. Dass sie Filme kürzen, dass sie Sachen zusammenschneiden anders, um Platz zu sparen oder Themen, die gerade aktuell sind, irgendwie zu entschärfen. Oder irgendwie sowas auch geschehen bei Disney zum Beispiel, bei dieser ollen Kamelle Splash, die Jungfrau aus dem Meer, diese Variante von dem Märchen, wo sie dann Daryl Hannah Yeti-artiges Fell auf den Arsch gemacht haben, weil sie im Originalfilm ist ihr Hintern zu sehen. Bei einer Szene, wo sie vom Strand weg ins Wasser läuft, sieht man ihren blanken Hintern. Und heute nicht. Heute ist ein fetter It dran geklebt, damit man bloß keine und auch bei den Szenen, wo sie unter Wasser so ein bisschen von der Seite so ein Sideboob hat, das ist alles so geschnitten und so verändert digital, dass das nicht mehr der Fall ist. Also Eingriffe, bei denen man sich wirklich fragen kann, habt ihr nichts Besseres zu tun, wenn man ja weiß, wie viel Geld sowas kostet und so. Und da dachte ich, frage ich einfach mal, wie ist denn deine Meinung dazu? Was fühlst du da? Findest du A, Eingriffe, kratzt dich das, interessiert dich das? Oder aber hast du Sorge, dass Content irgendwann anders als wir es gewohnt sind, eben nicht mehr greifbar ist?
Also ich habe da 2 Herzen in meiner Brust. Die eine ist, dass es mich ganz persönlich wenig betrifft, weil ich sowieso kaum ein Rewatcher bin. Mhm. Das heißt, was ich einmal gesehen habe, dann habe ich es gesehen und es ist selten, dass ich nochmal dahin zurückkehre. Mhm. Das heißt, wenn dann im Nachgang mal was weg ist, ja gut, dann so what. Und ich bin auch generell einfach ein sehr, man kann es fatalistisch nennen, fatalistischer Typ. Ich sag mir dann, na gut, dann ist halt weg. So.
Ja,
dann
okay. Lebe
ich halt damit. Ich kann es ja eh nicht ändern. So.
Ja.
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig schwierig, weil ich glaube, die Gründe, warum das passiert, sind halt oft welche, die schon ärgerlich sind, also gerade wenn es irgendwelche komischen Zensursachen sind sowieso oder wenn es halt nicht mit der Integrität des Werkes zu tun hat, sondern mit irgendwelchen anderen Befindlichkeiten, dann sind es immer komische Motive, die ich auch nicht gut finde. Stell dir aber jetzt mal vor, gerade du als Künstler, der auch Bilder malt zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Bild von dir selber nicht mehr zufrieden bist und sagst dir, ich würde das jetzt im Nachhinein verändern, weil ich finde, das ist nicht mehr das, was mir entspricht und ich möchte auch so, dass das nicht mehr so in Erinnerung bleibt. Gehst hin zu deinem Bild, was vielleicht auch viele schon bewundern und so in Erinnerung haben und veränderst das. Mhm. Dürftest du ja absolut, aus meiner Sicht, du bist der Künstler, du bist der Urheber, kannst damit machen, was du willst.
Ja.
Und es ist dein absolut gutes Recht zu sagen, okay, so wie das Bild viele aufgenommen haben und so wie es viele gesehen haben, das möchte ich so nicht mehr zur Verfügung stellen, also verändere ich das.
Mhm.
Dann müsste ich das auch akzeptieren.
Ja, das ist so.
Ich vermute, das Äquivalent dazu wird es wahrscheinlich in wenigsten Fällen geben bei den Filmen und Serien, die da.
Ja, das hast du vielleicht noch bei der Star Wars Edition, mit der Sandro groß geworden ist. Wir hatten das Thema ja schon mal, ihn stören die Änderungen von Lucas von 97 überhaupt nicht. Und ihn stört auch nicht, dass die Prequel-Reihe scheiße ist. Weil er halt damit groß geworden ist und für ihn ist das das Original. Für mich natürlich die Prequel-Reihe für sich mal gesehen, aber die an den drei Star Wars rumzufummeln ist für mich so dieses Prinzip von, das hätte er nicht machen sollen, aber es war zu dem Zeitpunkt sein Besitz, seine Idee, sein Schaffen. Bei Splash oder sowas ist das ja nicht so, sondern das ist einfach, die Plattform hat die Rechte daran gekauft oder hat Teile der, es ist unter dem Studionamen produziert worden, hat deswegen die Rechte, das ist aber natürlich nicht die Idee desjenigen, der das mal gemacht hat. So, da sehe ich das schon noch so ein bisschen anders. Vor allem, wir sind jetzt 40, in dem Fall fast 45 Jahre später. A, wer guckt den Film noch? Und B, wen kratzt es? Aber gut, das ist wahrscheinlich tatsächlich sowas. Und bei Content, der verschwindet, verstehe ich total, was du sagst, weil du bist ja tatsächlich jemand, der wirklich nur sehr, sehr ausgewählt mehrfach guckt. Aber nehmen wir mal einen deiner Lieblingsfilme, wenn Krampus jetzt verschwinden würde. Und Blu-rays und DVDs gab es vielleicht nicht davon, weil es gibt ja Content, der nicht vorgesehen ist auf Blu-ray. Also es gibt ja Serien und auch Original-Filme, die haben keinen Release, keinen physischen, weil das natürlich auch immer mit Geld zusammenhängt. Und solange dann dieser Original-Content auf der Plattform ist, bist du ja auch safe. Aber wenn das halt mal nicht mehr ist oder sowas, gibt es schon das eine oder andere, wo ich sagen würde, also da hätte ich ein bisschen Angst. Wenn es ein richtiger Burner ist, also ich habe ja dann reingeschrieben, ne, was wäre, wenn The Dark jetzt runternehmen würde? Was für mich immer noch, und bei dir weiß ich, ist das ja auch sehr hoch im Kurs, eine der besten Serien der letzten, wenn nicht sogar länger Jahre ist. Ja. Für das, was es ist. Und das ist exklusiv auf Netflix. Und wenn das kein anderer kaufen soll, weil die sind dann auch Arschlöcher und sie nehmen es einfach mal runter, dann wäre das schon traurig.
Ja, absolut. Und das ist witzigerweise auch ein gutes Beispiel, was du gewählt hast, weil das wäre was ich tatsächlich irgendwann mal nochmal gucken würde.
Ja, ja.
Also da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich mich dahin nochmal begebe. Mhm. Ja, ich verstehe genau, was du sagst. Und wie gesagt, dann kommt es halt darauf hinaus, dass ich dann halt sagen muss, na gut, ja, ist halt sehr traurig, aber was will ich jetzt machen? Das ist halt eine Entwicklung, die man betrachtet. Und eigentlich kannst du das eigentlich auch anhand von Black Mirror so weit fassen, dass du sagst, ja gut, das ist eigentlich eine Entwicklung, die hat in den letzten Jahren so stattgefunden, dass das immer mehr eine Abhängigkeit entsteht, das, wie wir es in der einen Black Mirror-Folge ja sehen, wo es darum geht, diese Hirnkapazitäten als Leasing-Modell zu haben. Da wird das ja ausgenutzt und am Ende ist das ja mit vielen Sachen so, ne? Mit Software ist es so kaum noch, dass du irgendeine Software als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen kaufen kannst. Das geht bei den meisten Softwares gar nicht mehr. Es ist nur noch monatliche Abo-Modelle. Ja. Bezahlst du deine Abos nicht mehr, ist das Programm mit allem, was du damit mit deinem Unternehmen gemacht hast, weg.
Ja. Das ist tatsächlich, also da gab es ja jetzt auch den Aufschrei, als Adobe jetzt erst vor kurzem ihr Preissegment nochmal komplett und sehr drastisch angepasst hat, dass dann ja auch ganz viele gesagt haben, also so kleine Leute, die damit gearbeitet haben, dass sie sich das dann bald gar nicht mehr leisten können. Also das sehe ich auch so. Ich verstehe auch, dass wenn du etwas kreiert hast und dein Anspruch ist halt auch nichts zu verschenken, du willst davon leben und du willst damit Geld machen, ich verstehe das alles. Ich sehe es halt einfach als Konsument. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich würde Dark nicht vermissen, weil ich habe mir tatsächlich eine Box gekauft. Es gibt ja Leute, die haben sich auf sowas spezialisiert. Filme und Serien, die es auf Streamern exklusiv gibt, kannst du über ein China-Portal kaufen. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Weil ich diesen Verlust, also wirklich, das würde ich wirklich, da wäre ich wirklich sehr, sehr traurig, wenn das passiert. Aber gibt's auch andere, also bei mir wäre es zum Beispiel schon, auch wenn jetzt Scorsese und Coppola und wie sie alle heißen, wenn sie nochmal was machen und gehen auf einen Streamer und es ist dann ein gutes Produkt oder sowas und es hätte nie einen physischen Release, wäre das immer sehr, sehr schade. Aber am Ende ist das so, auch wie du sagst, die werden uns nicht fragen, die fragen andere Leute oder gar keinen. Da ich ja sowieso, ich habe ja gegenüber dir das Glück, dass ich alles im, wenn es denn Englisch ist, im Original gucke, weil ich ja auch Fancuts mag und sowas. Das heißt, die Quellen sind dann da, dass man vieles gar nicht für immer verliert. Aber manchmal kommt es ja so schleichend. Also sowas wie, was so ein typisches Beispiel ist, hat jetzt, glaube ich, bald 20 oder 25-Jähriges, ist der Film von Kevin Smith, Dogma. Mhm. Der ist einfach wahnsinnig schwer auf physisches Medium zu bekommen. Und es ist dann die Originalabtastung, kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Und das ist ein so ein Ding, das hängt in der Horrorschleife von Harvey Weinstein, der das quasi freigeben müsste für einen Re-Release. Auch jetzt sollte es eigentlich Wiederaufführung geben. Gibt es ganz vereinzelt in den Staaten nur ganz kleine Kinos, die Wiederaufführung machen, wo auch immer sie dann die Datei her haben. Aber das ist so auch so ein Ding, da ist halt etwas geschaffen worden, was wir alle kennen und vielleicht irgendwann mal sagen, ach, das könnte man mal wieder gucken. Und dann stellst du fest, ja, das ist halt, das kannst du nicht abrufen, das ist nicht greifbar. Abgesehen jetzt mal von den Sachen, die immer im Giftschrank landen. Also wir wollen alle mal den Batgirl-Film sehen. Das wird nicht passieren. Leider. Es gab in Deutschland mal in den 80ern haben sie mal einen Nick Knatterton-Film gemacht. Das ist auch so eins der großen deutschen Giftschrank-Mysterien. Der muss so schrecklich gewesen sein, dass sie ihn direkt nach der Produktion da reingetan haben und lieber alles abschreiben. Ja, solche Filme will man ja als jemand, der gerne Filme und Serien guckt, einfach sehen, um zu sehen, ja, zeig mir doch mal, wie schlimm ist es denn wirklich? Um dann vielleicht sogar festzustellen, ja, pass mal auf, das, ihr habt Morbius rausgebracht. Also, ne, fragt euch selber.
Ah, ja. Aber es vielleicht auch in die Richtung, ich denke jetzt mal wieder, ich mache jetzt Verschwörungstheorie-Berg an. Vielleicht ist das auch eine Investition in die Zukunft mit verschiedenen Sachen, weil ich sag mal, dann weg sind ja Sachen nie so richtig. Ja. Irgendjemand hat die. Ja. Und wenn es in seinem Tresor, in seinem 500 Millionen Dollar Anwesen ist, irgendwo hat jemand das.
Ja, genau.
Und sowas dann nach Jahren des Verlustes und der Enthaltsamkeit für viele Leute, das mal wieder rauszukramen, kann durchaus lukrativ sein.
Das glaube ich auch. Also ich denke auch immer noch, ganz offen, also Disney ist dumm dafür, dass sie nicht die Originalfassung selber als 4K rausbringen. Die Original, nicht die angegrabbelte Version, die gibt's ja. Sondern, dass sie wirklich zurückgehen, nehmen die ganzen Veränderungen von 97 raus und werfen das auf den Markt. Das würde jeder, der irgendwie ein Herz hat für Star Wars, würde den Shit nochmal kaufen. Und wenn es die 6. Verpackung hat und wenn es den 7. Dödel oben links hat, ich wahrscheinlich auch. So, also da ist natürlich ist da Kohle drinne und es ist aber auch so ein bisschen mit dem Spielen, was du hast, ein bisschen Muskeln zeigen und auch sagen, nee, wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Wir wollen eher andere Projekte pushen und eigentlich wollen wir nur, dass ihr zu 100.000% auf unserer Plattform bleibt. Und sobald ihr uns signalisiert, dass ein Franchise nicht mehr ein Franchise ist, werden wir vielleicht sogar geeignete Mittel ergreifen, um euch das entweder A wieder schmackhaft zu machen oder euch ein bisschen zu drohen und zu sagen, naja, sowas kann halt eben auch mal verschwinden.
Das ist so. Mag sein. Ja. Ich meine, das ganze Ding kannst du ja auch wieder jetzt mal übertragen auf Musik, ne?
Ja, also, klar.
Wer hat noch CDs und sonst was im Schrank, ne? Ja. Wir verlassen uns alle auf Spotify. Wenn Spotify morgen sagt, wir machen zu.
Ja, weg. Also.
Keine Musiksammlung mehr.
Genau. Also, ich habe ich wusste lange nicht, wie schlecht Spotify ist im Sinne von Künstlervergütung. Und wir alle sind Musikfreunde, genauso wie wir Filmfreunde sind. Deswegen gehen wir auch aktiv mehr alle ins Kino, wenn wir können und so. Und so sehe ich das bei der Musik auch. Also gerade die letzten 2 Jahre war bei mir, ich habe sehr viel wieder gekauft, mit dem ich nichts anfangen kann. Das steht ja, ich habe keinen CD-Player mehr. Oder drüben im Gästehaus steht einer, aber da gehe ich ja nicht rüber, um mir die neue CD von XY anzuhören. Das steht hier unverpackt, das ist im Regal. Aber ich hole mir das dann, wenn ich kann, über Bandcamp oder den eigenen Shop oder halt auf einem Live-Konzert oder sowas, weil dann weißt du, dass da geht Kohltausch 1:1, ne?
Ja.
Es ist aber genauso, wie du sagst, also für alle Leute, deswegen ist es auch so ein Wegwerfgut. Genauso wie Filme und Serien ist ja auch ein Wegwerfgut geworden. Wir erwarten, dass es da ist. Punkt. Ich zahle. Ich zahle Spotify. Davon hat jetzt Philipp Boa nichts. Aber ich erwarte, dass die neue CD dann da ist. Denn wo sonst? Ja, oder, ne? Und gerade bei kleineren, und ihr hört ja auch kleinere und schräge und Metal-Bands und so ein Kram, da ist das ja auch so. Und wir kennen ja das Thema, die gehen auf eine Tour und kommen da raus mit einem Minus. Das war jetzt erst in der Presse, dass jetzt anderes Beispiel mal, aber Yvonne Cutterfield hat ja geschrieben, sie musste viele Konzerte absagen und das ist ihre Kohle und dann steht sie damit drin. Und ich höre gerade das Buch von Judith Holofernes von Wir sind Helden, die also auch genau das erzählt, als sie sich von der Band getrennt hat und hat ihr Solo-Ding gemacht, hat ihre erste Tournee sie knapp 20.000 Euro gekostet, aus ihrem Geld. Alle anderen wurden bezahlt, sie aber nicht, sie ist noch mit Minus raus. Und was ist denn unsere Erwartungshaltung an Künstler, um das zu machen? Ich sehe das ja auch bei mir. Für meine letzte Ausstellung habe ich gut und gerne 1.000 Euro bezahlt. Und wenn ich nichts verkaufe, dann kommt das Geld niemals wieder rein. Ja?
Ja.
Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich was verkaufen konnte und so. Und ich gehe auch nicht wegen dem Geld hin, aber ich kenne halt viele andere Künstler, die zudem auch noch auf Messen gehen oder die sich Ausstellungen erkaufen Ja, das ist leider so ein Trend geworden, dass du kriegst 3 Meter Wand und die 3 Meter Wand kosten dich für eine Woche 300 Euro. Das musst du erstmal haben. Da musst du dann noch hinfahren. Wenn das weiter weg ist, musst du da bleiben, etc. pp. und so. Das ist halt so ein idiotischer Kreis, weil wenn jetzt, stell dir mal vor, Worst-Case-Szenario und du brauchst gar nicht Mad Max oder Dystopie und wir haben kein Wasser mehr, wenn morgen alle beschließen, den Bums machen wir nicht mehr. Die ganzen Bands hören auf, Alben zu machen, weil sie verdienen mit Alben nichts, machen wir uns nichts vor. Ja, alle hören auf zu malen, alle hören auf Comics zu machen, weil das sind alles Projekte, da verdient keiner oder kaum noch Leute Geld. Wenn du nicht irgendwie, selbst wenn du ein erfolgreicher Schreiberling bist, wenn du nicht regelmäßig rauspumpst, ist irgendwann das versiegt. So. Und wie schlimm wäre das, wenn es diese Bands nicht mehr gibt und wir nur noch uns wirklich nur noch die Großen leisten können, quasi. Dass nur noch die Großen sich selber tragen und da müssen wir alle Bryan Adams hören, bis wir tot umfallen.
Ja.
Grauenvoll.
Gut, es gäbe noch Schlimmeres als Bryan Adams, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Nee. Unsere Musikgeschmäcker passen sowieso nicht zusammen.
Nein.
Ja, aber wenn du dann als Künstler noch so 3 Meter Wand kriegst und dann willst du eine Installation machen und dann sagt der Typ zu dir, mach ein Ölgemälde. Das ist dann auch scheiße.
Ja, klar. Und sowas habe ich andauernd. Also ich bin ja auf Instagram gerade ziemlich ruhig, aber ich kriege immer wieder Leute, die mich anschreiben und sagen so, pass mal auf, diese Galerie hat mich angeschrieben, sind die legit? Und dann sage ich immer, nee, sind sie nicht, weil sie wollen Geld von dir. Das ist ein großes Problem. Sie sollten kein Geld von dir wollen. Aber das sind auch keine Galerien. Sie benutzen den Namen Galerie. Aber eigentlich ist es ein Raum, den du dir mieten kannst. Und dann fände ich es auch fair, wenn man sagt, pass mal auf, ich biete dir einen Raum für Zwischennutzung. Und wenn du da Bilder aufhängst oder du machst einen großen Haufen Fett in der Ecke, ist mir egal. Hauptsache du machst hinterher wieder sauber. Und für die Mietdauer hätte ich gerne 300 Euro von dir. Dann ist das Game ein anderes. Dann ist es halt so, ich bin dann selbstbestimmt. Und mit sowas habe ich zum Beispiel auch gar kein Problem. Das habe ich auch schon gemacht. Ich kann mir was mieten und ich kann damit rumdaddeln, wie ich will. Und dann habe ich in dem Moment diesen Raum. Aber wenn ich irgendwo hingehe, wo zur selben Zeit noch 70, 60 andere Leute sind, die pro Einzelbild 80 Euro bezahlen. Und dann ist der ganze Bums irgendwie voll mit Hobbykünstlerinnen, Malen nach Zahlen, Leuten, die dieses Airbrushen machen oder dieses Pouring, was noch viel schlimmer ist oder so. Und dann versuchst du da ernsthaft irgendwie zu sagen, ja, ich habe aber auch irgendwie eine Message. Ja, und deswegen ist es mir wert, hier Geld rein. Kommt nichts bei rum. Aber gut, das ist auch nicht
so. Ist es ja mit Kunst, ne?
Ja.
Wie du schon sagst, man macht es ja nicht unbedingt wegen der Kohle, aber es wäre schon ganz geil, wenn man auch nicht mit weniger als null rausgeht.
Ja,
das wäre schon
ganz
gut. Und
das Spannende ist ja, viele, die ich gefragt habe, die sehen das ganz genau so. Ich habe, als Sandro hier zu Gast war mit der ganzen Band, haben die das alle gesagt. Natürlich ist das total nervig. Man hat kaum Geld, um irgendwo unterzukommen oder sowas, aber du kriegst halt durch den direkten Fankontakt etwas, das du sonst nicht kriegst. Ich war letztes Jahr auf dem Konzert in Hamburg, das von der einen Location auf die andere gesetzt war, ist sowieso ein kleiner Künstler. Und dann war halt das Endresultat, da waren vielleicht 10 Leute. Mir blutet das Herz. Ich will das nicht. Ich will, dass dann dem Raum entsprechend Leute sind, die einfach Bock haben, da zu sein, die nicht kommen wegen der Brause, sondern weil sie da Musik hören wollen. So, und das hast du an so einem Abend nicht. Da sind 10 Leute. Ich denke mir immer, oh Gott, wie fühlt er sich und sowas. Wir hatten einen tollen Abend, es war ein super Konzert. Und ich habe hinterher mit ihm geschrieben und wir haben auch gequatscht und so. Er sagt, naja, wir machen es halt nicht wegen Geld, weil das nicht geht. Wir sind nicht Taylor Swift, da kommt kein Geld. Wir sind froh, wenn das Minus nicht zu groß ist. Und ich finde nicht, dass das so sein sollte.
Nee, das stimmt schon.
Und ich finde auch nicht, dass wenn wir Konzerttickets kaufen, dass 70% oder 75% der Einnahmen davon an andere Leute gehen. Und der Künstler wirklich nur was sieht, wenn er den Bums richtig so zu 70% oder 80% ausverkauft. Vorher sieht der Künstler selber ja gar kein Geld. Und da kann man wirklich froh sein. Dieses Ding, wo ich bei Sandro war, letztes Jahr war das, glaube ich, da waren ja noch 2 andere Bands, die machen ja alle genau dasselbe. Da ist die eine vielleicht ein bisschen bekannter als die nächste. Aber wir sind alle noch auf dem Niveau, dass sie im Logo spielen und die kommen alle mit ihrem eigenen Bus. Und wenn sie Freunde haben in Hamburg, dann haben sie eine Unterkunft umsonst und so. Aber ich finde das traurig. Also ich finde die Art, wie wir eben, alles ist Content und wir behandeln das so und wir leben dann damit, wenn es verändert wird oder verschwindet. Das geht meiner Meinung nach nur bis zu einem gewissen Grad, solange wir es auch eben mitmachen. Ich hätte gerne, dass wir zurückkommen zu dem, dass wir den Content mehr schätzen. Aber solange Musik auch für Fahrstühle benutzt wird, ist das, glaube ich, irgendwie nur ein frommer Wunsch und nichts, was dann auf Dauer.
Ja, das ist aber immer auch don't hate the player, hate the game. Das hat viel mit der ganzen Sache zu tun, wie das alles eben vermarktet wird und in welchem Rahmen das stattfindet. Ja, es ist halt, wir machen mit dem Podcast hier ja auch kein Geld, obwohl das ja irgendeine Art von Kunst ist und wo viel Leidenschaft und Liebe ja auch reingeht. Ja. Und aber es ist halt trotzdem cool, dass die Base, die das regelmäßig hört, die ist schon recht groß und stabil. Also da bin ich schon überzeugt, dass das schon mal ein Kern ist, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann, selbst wenn es nur den gäbe.
Ja.
Was noch so rechts und links dann da dranhängt, ist auch schön. Aber viel größer, ohne dass wir da wirklich richtig Aufwand und Kohle reinstecken, wird das halt auch nicht. Und das muss uns klar sein.
Ja, das ist ja meine Befürchtung. Also ihr da draußen könnt dem Berg und dem Steven und dem Sandro danken, dass unser Content bleibt, wie er ist. Ich mache auch immer wieder mal Vorschläge, das Ganze zu beschneiden, eben weil wir so viel Zeit damit verbringen und so viel Liebe. Aber wir kriegen ja auch was zurück. Also hier an der Stelle nochmal gesagt, wir haben einen Discord-Server. Wir sind auf Instagram. Folgen, liken, teilen, sowas hilft tatsächlich immer noch, auch wenn der Algorithmus ein Arschloch ist. Sterne vergeben bei Spotify und Apple hilft auch sehr, sehr. Und ja, wir hätten gerne 5, aber wenn es nur 4 sind, ist auch fein. Und wenn es 3 wären, dann schreibt uns lieber vorher an und wir diskutieren über das Problem.
Genau, das kann man vielleicht auch ausgleichen finanziell oder ähnliches. Da findet man, da wird man sich einig. Ja, aber auch witzig, gerade was Content angeht, also selbst, ja, muss ich auch sagen, selbst meine absoluten 10 von 10 Lieblingsfilme habe ich nicht alle im Regal stehen. Muss ich zugeben.
Ich habe dieses Jahr massiv wieder aufgerüstet, nachdem ich tatsächlich eine Handvoll Filme nicht finden konnte und erstaunt darüber war, dass da Lizenzen ausgelaufen sind und das Nachpressen schwierig ist. Wir haben ja das Glück, dass es diverse Anbieter gibt, die in Eigenregie kleine Verleger oder kleinere, ich will hier keinem zu nahe treten oder sowas, Playern, denke ich mal dran, oder Zavi oder sowas, da findet man zum Teil wirklich Neuauflagen von Filmen, die sonst lange vergriffen waren. Auch in toll restaurierten Fassungen und sowas, da freue ich mich drüber. Und dann habe ich immer, wenn ich jetzt irgendwie was gesehen habe, habe ich da ordentlich zugeschlagen. Also ich habe dieses Jahr bestimmt 150 4K-Teile gekauft, um meinen Backkatalog aufzufrischen und einiges, was ich gar nicht hatte, wo ich mir gedacht habe, dann nehme ich gleich die volle Fassung und so. Also 150 sind da bestimmt bei rumgekommen, ja.
Nicht schlecht.
Ja, ja. Ich erfreue mich daran auch. Alleine, dass sie da stehen, erfreut mich und Paula immer sehr. Die sind da unten in unserem selbstgebastelten Fernsehregal. Da stehen die der Reihe nach und dann freuen wir uns wie Keks immer, dass die da einfach stehen.
Geil. Ja. Also, um das abzuschließen, einen meiner 10 von 10 Lieblingsfilme gibt es jetzt gerade frisch auf Prime. Falls hier mal jemand nachholen will, The Birdcage gibt's auf Prime.
Ah, guck an, kleiner Tipp am Rande. Ich bin ja nie warm geworden damit, aber ja, vielleicht versuche ich das, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal eine Hausaufgabe. Vielleicht verdienst du dir mal irgendwann mir eine Hausaufgabe zu vergeben. Ah. In einem Spiel, dass du nicht verlierst.
Aussichtslos, aber aussichtslos.
Bis dahin bin ich in Rente.
Ja, Rente. Hast du dafür einen Plan?
Ich habe einen Plan. Mein Originalplan war mal mit 55 in Rente zu gehen. Theoretisch könnte ich das auch. Mache ich aber nicht, weil ich gerade viel zu viel Spaß habe an dem, was ich mache.
Wer kann das schon von sich behaupten? Ja. Wer kann das schon von sich behaupten?
Ja, ich bin da tatsächlich sehr glücklich, einmal die richtige Entscheidung treffen und auch mal was wagen und dann, ja, bisher läuft das dann ganz gut. Ja, Nicolas Cage hatte auch einen Retirement Plan. Er spielt in dem Film The Retirement Plan, den ich, und jetzt vergebt mir, wenn ich das alles nicht mehr so richtig zusammenkriege, vor über 2 Jahren gesehen habe. Also irgendwann im Laufe 23 habe ich diesen Film gesehen. Jetzt ist er tatsächlich auf Prime. Guck an. Wir haben einen Nicolas Cage, den wir mögen. Er sieht ein bisschen zottelig aus, sieht gut aus, gut genährt, aber halt eben so ein bisschen wild und hippie-mäßig. Und er spielt eben einen pensionierten Regierungsagenten /Killer. Wir wissen es nicht am Anfang so genau, der im Ruhestand ist oder im in Ruhestand gezwungen wurde, weil er ist eigentlich gut in dem, was er macht, aber er weiß auch sehr viel und wenn jemand zu viel weiß, ist das ja irgendwie nie so richtig gut. Seine Tochter kriegt dann irgendwie Schwierigkeiten mit einem Mafia-Boss und schickt seine Enkelin, also die Tochter der Tochter, zu ihm und die haben gar nichts miteinander zu tun und sie soll ihn aber jetzt oder will ihn halt quasi dazu holen und sagen, hier, du musst mal deiner Tochter helfen, auch wenn ihr beide so seit 10 Jahren oder 20 Jahren oder sowas nicht miteinander geredet habt, aber du musst da mal was machen, weil sonst geht das alles böse aus. Man muss wissen, wenn man diesen Film anmacht, der ist total over the top und das ist alles irgendwie so eine Action-Comedy. Comedy klein geschrieben, Action auch klein geschrieben, aber alles, das ist so ein Laissez-faire, das ist so, das hier ist nichts ernst gemeint. Das ist alles, hier spielt ein Ron Perlman mit, der so ein bisschen neben der Spur wirkt und alle Charaktere sagen viele Sachen, die wir in 10.000 anderen Filmen schon gesehen haben. Man muss sich auf diesen Ton einlassen, dann aber ist das einfach so ein einer der besseren schlechten Nick Cage-Filme.
Bis jetzt einer der besseren schlechten Nick Cage-Filme. Das ist doch ein Prädikat, mit dem man arbeiten kann.
Ja, also es gibt ja die wirklich tollen, bei denen man immer wieder sagt, Alter, wo holst du das her? Ja, also siehe zuletzt The Pick zum Beispiel oder so, den ich, ist einfach brillant. Aber auch so schräge Sachen wie Mandy und Color of Space und sowas haben ja etwas für sich und so. Und dann gibt's halt eben die, die auf dem Weg so ein bisschen auch so frühe Werke, sowas wie Moonstruck, wo er mitgemacht hat, sein erster Film, oder halt so durchgeknallte Sachen. Das sind alles Filme, wo ich da sagen würde, das ist, die haben den Test der Zeit schwer misshandelt mitgenommen, aber die sind immer noch guckbar. Und dann gibt's halt die richtigen Ausreißer. Ich habe einen Film geguckt, der heißt Gunslinger, weiß ich gar nicht, habe ich glaube ich schon mal drüber geredet. Also, das ist ein richtiges Klo. Da ist er nur wegen dem Geld und da würde mich unbedingt mal interessieren und ich habe den Regisseur angeschrieben, weil ich das von ihm wissen will. Wie viel kriegt so ein Cage für sowas? Weil das ist so neben der Spur, dass es schon wieder interessant ist, diesen Film zu gucken und der Film ist wirklich Mist. Schlimmer Neo-Western-Mist, Gunslingers mit Stephen Dorff, wusste nicht, dass der noch lebt, und Nicolas Cage. Aber über den reden wir gar nicht, sondern wir reden über Retirement Plan, damit bin ich aber eigentlich schon zu Ende. Es ist ein Nick Cage, wie wir ihn mögen. Der ist durchgeknallt, es gibt ein bisschen Hauerei, es gibt ein bisschen dummes Gesabbel, es gibt ein bisschen Annäherung an die Enkelin, um die Tochter zu helfen und sowas. Der war charmant. Also der ist durchweg, ich würde ihn nicht nochmal gucken, also der ist so im Bereich 5 irgendwo so anzusiedeln, aber der tut nicht weh. Und wenn ihr den jetzt für umsonst gucken könnt und ihr arbeitet eine Liste ab, dann macht das ruhig. Weil Nicolas Cage, ich finde, anmachen muss man die alle mal. Ob man die alle durchstehen kann, das ist die nächste Frage.
Irgendwann gab es ja auch mal diese Ankündigung eines Specials zu Nicolas Cage. Ja, das haben wir noch nicht gemacht.
Aber und das Oeuvre wird immer größer und größer. Wir müssten uns eigentlich also noch mindestens 2 Gäste einladen, damit wir so viel wie möglich abgreifen. Weil wir wissen ja schon, dass der Steven bei unserem Nicolas Cage Special eigentlich nur die Top 5 nehmen will und will keinen Murks gucken.
Ja.
Ich finde aber, um Nicolas Cage zu würdigen für das, was er leistet in den großen Filmen, musst du die Scheiße sehen und musst halt sehen, wie gut ist er in einem schlechten Skript von einem schlechten Regisseur, wenn um ihn herum alle spielen, als wäre sie Sandtörtchen. Das musst du sehen. Und dann weißt du nämlich, dass es keinen schlechten Nicolas Cage gibt. Das so. Aber gut, das Special ist ein anderes Thema. Wenn ihr glaubt, ihr seid die Richtigen für unser Nicolas Cage Special und ihr habt das Equipment zum Aufnehmen, das ist ganz wichtig. Wir können hier nicht mit Larifari und ihr klingt wie aus der Dose. Dann schreibt uns auf unserem Discord-Server und dann gucken wir mal, ob wir da 2 Leute zusammenkriegen. Zur Not vielleicht auch mit einer Verlosung, falls sich ganz, ganz viele finden. Kann ja sein, ne?
Wer weiß das schon. Aber du hast gerade das als Fußnote möchte ich anfügen, du erwähntest gerade ganz kurz mal Mandy. Mhm. Und Sandro ist gerade im siebten Himmel, denn Panos Cosmatos, Regisseur von Mandy, macht einen neuen Film. Und es wird ein Film über Vampire sein. Das sollte ja sowohl generell dich als auch Sandro nochmal extra anzuckern. Und es ist auch schon zum Teil bekannt, wer da mitspielen soll. Es war Oscar Isaac, Elizabeth Olsen und wer war es noch? Es war noch Kristen Stewart. Guck an. Ja. Flesh of the Gods soll er heißen.
Die hat Vampirerfahrung und muss noch einiges gut machen. Also schauen wir mal.
Okay, so, weiter geht's,
ja. Ich habe hier noch so ein paar in dem, ich habe die vorhin so genannt, das ist so der Beutel, die kann man mal machen, aber eigentlich könnt ihr die auch alle lassen. Und da kommen wir jetzt zu etwas, was mich ein bisschen enttäuscht hat tatsächlich. Ich habe mich nämlich drauf gefreut, eine Serie namens The Bondsman ist frei verfügbar auf Amazon Prime mit unserem nicht minder beliebten Kevin Speck. Kevin Bacon spielt hier die Hauptrolle und auch in Nebenrollen so jemand wie Damon Harriman, den hat man schon mal gesehen, also ihr kennt das Gesicht und so, habe ich halt gedacht, das könnte ja ganz charmant werden. Wir wussten nichts über die Serie, wir haben die einfach angemacht, dachte, die ist jetzt da. Bondsman heißt ja so viel wie Kopfgeldjäger, boah, einfach mal gucken, für was ist das, ne? Es stellt sich raus, es ist ein lauwarmer Aufguss, der sowas wie ein Colt für alle Fälle, Buffy the Vampire Slayer und andere Sachen in einen Topf wirft. Es ist nämlich so, wir verfolgen Kevin Spacey, wie er offensichtlich einen ja, Raven jemanden fangen will. Also er steht da vor so einer Hütte und weiß, da ist jemand drin, den will ich fangen und so. Und dann wird er gekillt. Das ist das Erste, was wir sehen. Das ist kein Spoiler, ist in der ersten Folge, in den ersten 6 Minuten sehen wir, wie er gekillt wird. Ganz unangenehm, weil ihm da die Kehle aufgeschlitzt wird. Und dann denkt man sich schon, what's happening here? Wir sehen dann, dass wer auch immer ihn gekillt hat, hat ihn danach in die Wand gestellt und die Wand zugemacht mit Brettern. Er ist also quasi eingemauert, wird aber wieder wach und fragt sie, was ist denn hier los? Es wirkt alles so, als wäre das für ihn nicht schlimm oder nichts Neues. Er geht dann raus und es stellt sich halt eben raus, er kann offensichtlich nicht getötet werden. Er ist nämlich noch am Leben. Und die Folgen gehen dann eben so weiter, dass für ihn, das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, für ihn ist das so wie, na, okay, ihr habt jetzt die Cherry-Cola nicht mehr, dann trinke ich halt Vanille-Cola. Aber es ist das erste Mal, dass er gekillt wurde. Er weiß doch gar nicht, was da los ist. Es stellt sich raus, dass der Teufel selbst schickt jemanden von seinem HR zu ihm. Und das versucht er die ganze Zeit dubios über Werbeannoncen, die im Radio oder im Fernsehen laufen, die dann immer sagen, gehen Sie mal ans Telefon, rufen Sie mal hier an, reden Sie mal mit diesen Leuten, bis dann diese Person von dem Amt quasi vor der Tür steht und ihm sagt, ja, der Teufel hat dich auserkoren, dass du bitte Dämonen einfängst. Auf dem Weg, bis die beiden sich treffen, hat er schon Dämonen gesehen, ohne zu wissen, dass er Dämonen gesehen hat. Er erzählt das auch seiner Mutter, gespielt von Beth Grant. Auch das Gesicht kennt ihr. Die macht das auch toll. Die sehr religiös ist und sagt, ja klar, gibt's Dämonen. Total klar. Und du kannst sie sehen, warum auch immer. Ja, es ist alles, für mich ist das alles nicht neu. Das ist der Gag der Folge. Er soll die Dämonen fangen, die ausbüchsen können. Es wird am Anfang nicht die Frage gestellt, warum büchsen die überhaupt alle aus und findet man nicht irgendwie einen großen Stöpsel, um das zu verhindern. Es stellt sich auch raus, dass die ganzen Dämonen, die irgendwie ausbüchsen, alle in seiner Gegend rumlaufen, weil er muss nirgends groß hinfahren. Die laufen da alle rum. Und nebenbei ist das dann eben noch so ein bisschen so ein Familiendrama. Er hatte mit seiner Ex-Frau zusammen ein Country-Duo am Start. Die waren auch relativ erfolgreich. Die beiden haben sich getrennt. Seine Frau hat alleine weitergesungen. Er geht da immer noch gerne hin und sieht sie singen. Und jetzt soll der Sohn in diese Fußstapfen treten, der will auch singen. Dabei müssen die halt alle zusammenarbeiten. Das ist so der Familienteil, den du siehst. Und dazwischen kommt Dämonenjagd. Und ich fand es einfach sterbenslangweilig. Das ist nicht mal average. Das ist nicht mal irgendwie, es ist nicht lustig. Es ist sehr gory. Also die Leute, die das mögen, es geht blutig zur Sache. Da wird schon zerschnetzelt und manchmal fährt die Kamera über Körperteile, nur um Körperteile zu zeigen. Nicht, weil sie die Geschichte voranbringen, sondern einfach nur, guck mal, was wir hier gemacht haben. aber es sieht halt nicht gut aus. Also die Dämonen sehen alle, fast alle gleich aus. Was ich lame finde, weil selbst Buffy in den 90ern, und wenn es schlechte Masken waren, aber die, da war immer irgendwas anderes. Die Idee, dass jemand auserkoren wird, den Mond zu jagen, gab es ja auch schon mal vorher. Die ist jetzt auch nicht brandneu. Der Musikanteil ist mir zu hoch, weil er singt. Die singen Country-Songs.
Die singen!
Die ich nicht mag. Es geht halt ständig um die Ex und den Sohn. Und für mich ist das total langweilig, weil ich finde das einfach nur whiny. Der Sohn ist total nervig. Der ist nicht so schlimm wie der Breaking Bad Sohn, aber der ist schon dicht dran. Und für mich hat das den Vibe komplett kaputt gemacht. Es hat keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Ich würde die Finger davon lassen. Aber wenn ihr denkt, Kevin Bacon, was redet der Kerl? Der ist doch genial. Ja, dann guckt ihn euch an. Dann macht doch, was ihr wollt. Ist mir doch egal.
Ja, lieber nicht.
Nee.
Vielleicht in einer ruhigen Stunde mal.
Ja, in der ruhigen Stunde, ja. Kommen wir gleich zum nächsten schlimmen Ding. Ein Mensch namens Brad Anderson hat einen Film gemacht, der The Silent Hour heißt. Und es könnte hier eigentlich der zweite Teil von Silent Night sein. Es hat nämlich erstaunlicherweise denselben Hauptdarsteller mit Joel Kinnaman, der wirklich Gefahr läuft, ein absoluter B-Darsteller zu bleiben, wenn er so weitermacht, der schlecht hört. Siehe da. Bei Silent Night war er durch etwas taub, konnte gar nicht mehr hören. Und hier ist er jemand, der sein Hören verliert. Er weiß das, er kämpft gegen an, er hat noch ein Hörgerät und er versucht es. Und er versucht auch das, ich muss jetzt Zeichensprache lernen und so, noch ein bisschen von sich wegzuschieben, weil das ist quasi das Anerkennen des Problems und das mag er nicht. Und er wird dann eines Tages als Dolmetscher, also er arbeitet als Dolmetscher für die Polizei und er wird jetzt zu einem Fall gebracht, wo er das erste Mal wirklich aktiv mit jemandem Zeichensprache machen muss, während sein Hörproblem gerade schlimmer wird. Das belastet ihn sehr und stellt sich raus, dass es darum geht, dass eine gehörlose Zeugin einen Mord gesehen hat. darüber reden will mit der Polizei und siehe da, alle in der Polizei sind korrupt. Und ähnlich wie bei Silent Night haben wir dann jetzt hier den Taubenrächer, der versucht, eine unschuldige Person davor zu bewahren, dass Cops sie killen in diesem Haus, in dem sie lebt. Denn da gehen die alle hin. Das ist die Geschichte. Das seht ihr auch alles im Trailer. Hier, ich sag das immer wieder. Ich wurde auch schon mal gefragt, warum ich das immer sage. Weil da draußen könnte ja jemand sein, der sagt, toll, jetzt hat er den ganzen Film erzählt. Der Trailer zeigt noch viel mehr. Der zeigt euch im Grunde alles, inklusive Ende. Das ist ein Schrottfilm. Das ist wirklich ein Schrottfilm. Also hier spielen noch Mickey Pfeiffer mit.
Echt scheiße.
Ja, also Joel Kinnaman ist total langweilig. Sandra May Frank spielt die weibliche Darstellerin. Ich habe mich gefreut, Mark Strong ist dabei. Den mag ich sehr gerne. Ich sehe den einfach gerne. Das ist ein geiler Typ. Aber die Geschichte ist so lahm. Du weißt sofort, du riechst die Bösewichte. Du weißt, wie die aussehen. Dafür gibt's einen Clou im Film. Und das weißt du sofort. Das macht es überhaupt nicht spannend, dass sich dann rausstellt, huch, der ist ja böse. Abgesehen jetzt mal vom Trailer, wo du das alles siehst, weil wenn du im Trailer siehst, wer böse ist, und dann werden sie dir vorgestellt als Officer X und Officer Y, hallo? Dann diese Geschichte, wirklich derselbe Hauptdarsteller, schon wieder taub, ist das jetzt sein Go-To-Ding oder was? Der ist ja nicht taub, der ist ja nicht mal im echten Leben taub, dann würde ich es ja verstehen, aber ist er ja nicht.
Inklusiver Gedanke, ja, auf jeden Fall. Das ist... Weiß ich auch nicht, ne? Das, wenn du jetzt einen brauchst, der taub spielen soll, das hat er so besonders gut gemacht, dann nehmen wir den halt.
Ja, ähnlich wie The Bondsman und ähnlich wie Retirement Plan, das kann man alles mal gucken. Aber das ist nichts, woran ihr euch nach zwei Wochen noch irgendwie erinnern werdet. Und Joel Kinnaman wirkt hier halt auch an vielen Stellen so deplatziert, weil er hat nur einen Job und den mag er nicht. Er will halt nicht dolmetschen und er will auch keine Handzeichen machen. Ja, dann sucht er was Neues, Vogel. Also, das ist total nervig. Was ganz nett gemacht ist, ist das Sounddesign. Dadurch, dass wir wieder mal damit spielen, dass jemand sein Gehör verliert. Das kann man ja toll umsetzen. Das haben wir in anderen Filmen schon gesehen. Selbst bei einer hervorragenden Folge der ersten Staffel von Only Murders in the Building wurde das gemacht. Und da ist es richtig, richtig geil umgesetzt worden. Und hier gibt es auch so Momente, die dann dahingehend schon Spaß machen, dass man mit diesem Hörding so ein bisschen arbeitet. Ansonsten ist das wirklich ein absolut mittelmäßiger Film. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, auf welchem Streamer er ist. Ich habe einen Screener gehabt. Wenn der irgendwo ist, guck dir mal, lass es sein. Ich kann da keine Liebe für empfinden. Und um dieses Sahnetörtchen von Kacke voll zu machen, rede ich jetzt noch schnell eine Minute von The Working Man. Den wird von euch keiner gucken, wenn ihr klar bei Verstand seid.
Also ich kann dir schon mal versprechen, Steven wird den auf jeden Fall gucken. Also kannst du auch sowas von ausgehen.
Ja, okay. Also er wird konfrontiert mit etwas noch nie dagewesen, mit einer brandneuen Geschichte. Da ist jemand, der auf dem Bau arbeitet und siehe da, der hat eine Militärhistorie. Aber das fängt ja schon ganz anders an. Also ich habe ja, und ich glaube mich daran zu erinnern, dass es auch wieder Dom war. Dom ist ja sowieso sehr aktiv bei uns im Chat. Und ich glaube,
und war vor kurzem auch zu Gast bei uns.
Ja, und ich glaube, Dom und der Gradianer, der erste Grad, haben sich darüber unterhalten, dass doch hier sehr viel versteckte Polemik und Politik in A Working Man drin ist. Ihr seht da, Freunde, ihr seht da wirklich viel mehr als ich. Ich sehe hier einfach nur einen absolut dürftigen Film von Leuten, die, wenn es nach mir geht, keine Filme mehr machen sollten, nämlich David Ayer. Er hat es jetzt ein paar Mal versucht. Es sind immer die anderen, die schuld sind. Hier beweist er, dass das nicht so ist. Er hat das Drehbuch mitgeschrieben, ergo er hat es verzapft. Er hat es mit Sylvester Stallone geschrieben. Gut, könnte man jetzt auch sagen. Ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Wahl, aber auch Stallone hat ja gute Sachen gemacht. Und es ist halt wirklich die Geschichte, da ist so ein Typ, der ist auf dem Bau. Wir sehen, also der Anfang. Ne? Also wenn ihr nur eine Sache guckt, dann schaut euch, wenn das Ding dann umsonst ist, schaut euch den Anfang an. Da wird in der Intro-Sequenz, wenn die Namen so aufpoppen und sowas, da wird eine sehr geschickte Mischung gemacht aus seinem Ex-Leben als Militär und den Arbeiten auf dem Bau. Das heißt, wir sehen Fight-Szenarien und Bullets fliegen links und rechts, fliegen dann aber durch eine Mauer oder reißen so einen Haufen Ziegelsteine um, also irgendwie sowas. Schon in der Anfangssequenz wird dir alles erzählt, was du wissen musst, dieser Typ kann das. Und dann kommen auch schon in Minute 5 kommen Bösewichte auf die Baustelle und wollen jemanden verkloppen, weil der Schulden hat. Und dann geht er natürlich dazwischen Jason Statham-Manier mit alle liegen auf dem Boden und alle ziehen ab, weil der hat was drauf. Die Tochter vom Boss geht dann zu ihm hin und sagt, ey, ich habe das gesehen. Und er sagt, du darfst es keinem erzählen, das ist total geheim. Sushi, ist total geheim. Und dann sagt sie halt, wenn ich mal Kummer habe, dann weiß ich, dass ich auf die zählen kann. Und siehe da, am nächsten Abend hat sie Kummer.
Sie hat Kummer.
Ja, hat sie Kummer. Macht einen Junggesellenabschied mit ein paar Bräuten, die benehmen sich alle daneben. Und dann wird sie entführt. Und Jason Statham macht, was er am besten kann. Der heißt im Film hier Leaving Kate. Der geht sie halt suchen, weil Papa und Mama sagen zu ihm, die ist nicht nach Hause gekommen. Und er sagt, ja, beruhigt, das ist doch nicht so schlimm. Nein, das ist total unnormal, wir geben dir $20,000, wenn du sie suchst. Und er sagt, ja, das ist aber ein altes Leben, das habe ich hinter mir gelassen. Richtig, haben wir 7 Minuten vorher gesehen, ist ganz, ganz weit hinter dir. Weil er nämlich parallel versucht, das Sorgerecht für seine Tochter nicht zu verlieren, dass der böse, böse Stiefpapa, also quasi, ja, der Stiefpapa, an sich reißen will, denn seiner Meinung nach hat dieser Leaving Kate seine Tochter auf dem Gewissen. Die hat sich umgebracht, seine Schuld, deswegen will ich die Tochter haben, du Arsch. Das ist der Film. So, er geht dann los, er sucht sie, findet Stark. Sie, zipp und zapp, die kloppen sich, die Action ist absolut miserabel. Wenn ihr dachtet, Beekeeper ist Schrott, Beekeeper mochte ich. Ich fand Beekeeper so schön absurd, dass ich das mochte. Der hat von mir mindestens noch so eine 6 gekriegt, weil ich auch die Kills und die dummen Dialoge, da fand ich was witzig. Und dass dann irgendwie so diese Killerbraut hinter ihm her ist, die noch viel durchgeknallter ist als jeder John Wick-Gegner, das fand ich charmant. Hier gibt's das alles nicht. Hier ist halt, die Bösewichte sind dumm. Michael Peña ist hier so ein Nebencharakter, spielt den Vater. Absolut sinnlos. Noch nie hat er so schlecht gespielt. Und er ist schon kein guter Schauspieler, ne? David Harbour spielt hier mit. Der spielt einen blinden Kumpel.
Blind, haben wir es doch. Taub hatten wir auch schon. Ja. Wollen wir noch stumm?
Ja, du merkst das. Das ist so ein Ding. Wir inkludieren jetzt alles, nur der Geschichte will. Er ist blind, aber trotzdem geil. Ne? Er ist blind und hat es aber trotzdem richtig, richtig derbe drauf. So. Ja, wenn ihr auf so einen Quatsch steht, dann kann man das gucken. Ich würde die Finger davon lassen, bis das Ding umsonst ist. Wenn das Ding dann irgendwann umsonst ist, kann man sich das ansehen. Aber wie gesagt, ich habe da gar nichts gefühlt. Also maximal eine 5.
And hear me out. Ich werde es wohl tun.
Ja, gut, dann bin ich schon gespannt, ob wir dann auf der Flop-Liste nochmal drüber reden. Ne?
Beekeeper habe ich auch 6,5 gegeben.
Ja, du, Steven feiert das Ding vielleicht.
Ja, vielleicht.
Ich bin gespannt.
Ja. Aber apropos Steven muss man ja wirklich mal, man muss ihm auch mal einen Abschnitt in so einem Podcast einfach mal widmen. Man muss ihm auch mal huldigen. Der Mann hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat im Januar sich für 1 Euro einen Monat, 3 Monate lang Mubi geholt und hat auch wirklich konsequent bis zum Schluss keinen Film da drauf geguckt. Also das muss man ihm mal dafür halten, das ist schon stark.
Ja.
Das ist... nicht schlecht. Und um das Ganze natürlich nochmal jetzt einfach als Witz auf seine Kosten zu komplettieren, er hat natürlich auch vergessen, das Abo direkt zu kündigen und hat jetzt den 4. Monat mit 13,99 € angefangen.
Mhm.
So, und ich sage dir, also es lag ja die These im Raum, dass er natürlich sagt, jetzt habe ich 13,99 € bezahlt, jetzt gucke ich, das ganze Ding spiele ich durch, sage ich dir. Der wird exakt keinen einzigen gucken, nicht einen. Hören wir zu, nicht ein einzigen
würde gucken. Du triggerst ihn jetzt natürlich hart und er hat dann noch Luft, ne?
Ja, vielleicht. Ja, wird dann einen noch gucken und wird mich dann auslachen. Naja, ist egal, aber trotzdem, ich meine, die Lacher sind auf seiner Seite. Und das Witzige ist, Sandro und ich, und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du auch dabei bist, aber wir haben ja einen Film geguckt, wo wir alle gesagt haben, das ist Stevens Film. Das könnte bei Steven eine Instant 10 von 10 werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, aber es könnte sein. Es ist genau sein Film und der ist auf Mubi und der könnte ihn gucken. Und wir sagen ihm seit Folgen, seit mehreren Folgen, also ich würde sagen, seit exakt 3 Monaten sagen wir ihm das, guck diesen Film, damit wir im Podcast darüber sprechen können. Er hat es bis dato nicht getan, jetzt ist es zu spät, jetzt spreche ich über Perfect Days. So. Hast du den gesehen?
Nee, ich habe den nicht gesehen, nee.
Schade. Mm-mm. Ein sehr, sehr schöner Film.
Ja, der hat viel Wirbel gemacht damals und so. Aber für so einen Wim Wenders-Film, was das ja ist, braucht man auch immer so eine gewisse Stimmung. Ja, mal gucken. Mach ihn mir mal richtig schmackhaft. Mach ihn mal lecker.
Ja, also das ist ein wirklich sehr, sehr gefühlvoller, schöner, ruhiger, kleiner Film. Wim Wenders ist ja bekannt, lebt er ja in Japan. ist sehr, sehr Japan-affin und wurde von der Stadtverwaltung Tokios angesprochen, damals noch im Rahmen der Olympischen Spiele, die ja dort stattfinden sollen. Ja, wurde ja dann verschoben. Genau. Und die hatten ja für den ganzen Besucherstrom, der dann da hinkommt, haben die sich überlegt, okay, wir sollten vielleicht mal öffentliche Toiletten und sowas in der Stadt nochmal ein bisschen verbessern und haben dann so eine Ausschreibung gemacht mit internationalen Künstlern von der ganzen Welt, wo die dann die Aufträge hatten, ich glaube 17 verschiedene öffentliche Toiletten zu designen. Und das wurde gemacht in der ganzen Stadt und die sind wirklich sehr, sehr toll. Also sind wirklich von Natur belassen mit ganz viel Holz und die aussehen wie so kleine Waldhütten bis hin zu irgendwelchen abgefahrenen, künstlerischen, abstrakten, surrealen Sachen. Also jede einzelne dieser Toiletten ist ganz besonders designt, hochmodern und wird natürlich gehegt und gepflegt. Und man dachte sich, na gut, um das den Leuten vielleicht ein bisschen zu promoten, mach doch mal einen Werbefilm über so einen kleinen Trailer, so einen Doku-Trailer über diese Toiletten, dass das einfach, dass wir das dann anpreisen können. Vielleicht auch für internes Management, was auch immer, keine Ahnung. Und Wim Wenders fing an mit diesem Projekt und dachte sich, nö, ich mache einen Spielfilm. Ich sehe da drin einen Spielfilm. Fortan hat er einen Spielfilm gemacht, dieser heißt Perfect Days und handelt von Hirayama, der Kloputzer ist. Und der einen ganzen Tag jedes Mal eigentlich die gleichen Routinen macht, um ja seinen Alltag nachzugehen. Und das ist ein Mann, der ist sehr, 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 sehr minimalistisch ausgerichtet in seinem Leben. Der hat also eine ganz kleine Bleibe, wo er lebt. Ja, hat einen ganz einfachen, ja klar, Wohnraum ist ja sowieso nicht so groß gestreut in Tokio und in Japan. Hat also ein ganz kleines Domizil, wo er sich dort aufhält, ein kleines Bett. Hat eins seiner Hobbys ist, der gräbt manchmal im Park, wo er Pause macht und sein Pausenbrot isst, gräbt er so kleine Setzlinge aus und pflanzt die dann bei sich zu Hause an, ne, züchtet so kleine Bäumchen. Das ist so ein seiner Hobby, was seinen Tag so ein bisschen aufbricht. Er liest gerne, leiht sich immer und so, kauft sich immer für umgerechnet, weiß ich nicht, 20 Cent irgendwie ein Buch in so einer Bibliothek und beschäftigt sich dann damit. Das sind auch so Philosophiebücher und sowas. Also feingeistiger Mensch. Ein anderes Hobby von ihm ist Fotografie. Er hat also so eine kleine Kamera, wo er dann auch ab und zu mal so Schwarz-Weiß-Fotos macht, meistens von wie das Licht durch die Blätter irgendwo im Park durchdringt. Dafür gibt's übrigens einen Begriff, das heißt Komorebi. Mhm. Das wäre, finde ich, der viel bessere Titel für den Film gewesen. Mhm. Das wäre der perfekte Titel gewesen. Aber gut, sei es drum. Er heißt jetzt nun mal Perfect Days. Und das im Grunde genommen gucken wir ihm die ganze Zeit dabei zu, wie er jeden Tag das Gleiche macht. Er steht auf, wir sehen seine Morgenroutine, wie er aus dem Haus geht, wie er vor seinem Haus zum Automaten geht, sich dort so einen Kaffee aus der Dose zieht, in sein Auto einsteigt, seine Putzmittel überprüft, zu den Toiletten fährt und die reinigt. Und das ist so toll. Ich könnte das als Serie gucken. könnte 24 Folgen, eine Stunde, würde ich durchziehen. Würde ich gucken. Es ist einfach gut. Es sind tolle Bilder, es ist mit schöner Musik unterlegt, es hat einen super geilen Blick für Details, es gibt wunderschöne Alltagsbegebenheiten, es geht ja auch wirklich in diesem Film darum, in den kleinsten Kleinigkeiten, die uns tagtäglich begegnen, halt irgendwas Schönes drin zu sehen und einfach mit dem einfachen Leben zufrieden zu sein. Und das kaufst du diesen Menschen hier total ab. Es gibt mal so eine kleine Episode, also es gibt ganz viele verschiedene kleine Begebenheiten, die ihm so passieren, seinen Alltag aufbrechen aus dieser Routine, die wir andauernd sehen. Also es wird auch nie langweilig. Wir sehen zwar immer nur das Gleiche, aber es ist irgendwie, fühlt sich nie gleich an, weil wir das immer mehr selber annehmen als Zuschauer. Und das ist echt cool. Und dann natürlich, um eine Geschichte draus zu machen und so ein bisschen eine Handlung zu haben, passieren denen halt so ein paar Sachen. Ja, der hat so einen Arbeitskollege, der sich von ihm sein Auto leihen will und ein bisschen Geld, damit er eine Frau, in die er verliebt ist, mal ausführen kann, schön.
Haben wir alle mal gemacht. Also.
Mag sein, ja. Und das zum Beispiel, oder der hat eine Kassettensammlung, eine sehr, sehr wertvolle, wo sein Arbeitskollege sagt, hey, die kannst du verkaufen, kannst du richtig Geld mitmachen und so. Und das will er eigentlich aber gar nicht. Und oder er hat mal andere Szenen, wo er immer in so ein Restaurant geht, wo er mal abends isst und da hat er schon so einen weichen Keks für die für die Betreiberin dieses Restaurants und so, und die will er dann mal ansprechen, sieht dann aber genau an dem Tag, wo er sich ein Herz fasst, ist ihr Ex-Mann irgendwie da und mit dem sie dann da redet. Also das ist schon nochmal ein bisschen aufgebrochen, dass dann so ein paar Dinge passieren, aber im Grunde genommen ist der Kern des Films, wir gucken ihn dabei zu, wie er Klos putzt, und das ist wunderschön. Es geht nicht wunderschöner, es ist wahnsinnig toll. Es ist ein fantastischer Film, kann man auf Mubi gucken, wenn man das viele Geld übrig hat und bezahlen möchte, aber Mubi bietet ja uns, um zum Anfangsthema zu kommen, auch ab und zu mal die Möglichkeit, Filme wenigstens zu sehen, die wir, wo wir in Deutschland auf anderen Wegen gar nicht rankommen. Also die haben wirklich sehr, 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 sehr viele Filme, die du überhaupt nicht auf irgendwelchen anderen Streamingdiensten kriegst oder die es gar nicht deutsch synchronisiert gibt, dann kannst du wenigstens auf Englisch gucken.
Ja, die sind halt, sie haben sich eine Nische geschaffen, in die viele Filme reinpassen, die wir mögen und von denen wir auch immer wieder mal hören, weil sie zum Beispiel auch als Oscar-Contender dann irgendwie plötzlich im Rennen sind. Was dieser ja auch war, wenn ich mich recht erinnere, ne? Und oftmals halt das eben zu Recht. Und du findest
internationaler Film.
Also wir machen jetzt hier einfach Werbung für Mubi, ohne dass wir von Mubi gesponsert werden, weil das ist tatsächlich, das ist ein absolutes Nischenprodukt. Und wenn man das unterstützt, macht man nichts falsch. Ihr findet da nämlich auch ein paar ganz, ganz, ganz grandiose Klassiker, wie Coppolas The Outsiders zum Beispiel, die ich auch jedem immer empfehle, mal wenigstens einmal in seinem Leben geguckt zu haben. Ja, also ich werde mir den mal ansehen. Und damit haben wir den intellektuellen Teil der Sendung auch hinter uns gebracht.
Ja, was ich tatsächlich mal auf Mubi versucht habe, ich habe dort einen Film noch geschaut, den ich wirklich nicht gut fand. Ja. Und zwar gab es da Tommaso und der Tanz der Geister. Mhm. Das ist so ein Film mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Und der Film ist von, ich kannte den nicht, Abel Ferrara.
Du kennst den kennt Abel man Ferrara wohl, nicht, okay. Mhm.
Nee, kennt man wohl für Bad Lieutenant.
Genau.
Vor allen Dingen. Mhm. Und der hat selber wohl mal einige Zeit in Rom gelebt und dort zu sein Dasein gefristet als Regisseur, der auch gleichzeitig noch so Unterricht an so einer Filmschule gibt für Schauspieler und für Performance und für vielleicht auch andere, die irgendwie im Filmbusiness arbeiten wollen, hat gleichzeitig dort so ein bisschen seinen Film gedreht. Mhm. Und das ist im Grunde der Film auch selber. Also es ist wahnsinnig autobiografisch geprägt, weil wir eben Willem Dafoe sehen als Regisseur, der in Rom lebt, dort mit einer sehr, sehr viel jüngeren Frau zusammen, die auch ein Kind hat und er so seinem Alltag nachgeht. Ich fand den wirklich, wirklich schlimm, langweilig. Mhm. Ganz, ganz, ganz schlimm und hässlich wie die Nacht, das muss man auch dazu sagen. Also es ist wirklich, also SD wäre geschmeichelt, es ist wirklich ein grauenhaftes Bild. Mhm. Ganz verwaschen, fahle Farben, ganz komische, uninspirierte Kameraarbeit. Das ist sicherlich alles so gewollt, um diesen Alltag so abzubilden und das eben nicht mit Schauwerten irgendwie unnötig aufzustylen oder aufzuhübschen. Aber trotzdem ist es halt anstrengend, dann dadurch zu gucken. Handlungsmäßig auch sehr konfus und nur lose an irgendwelchen Fäden entlanghangelnd. Fand ich wirklich schwierig. Habe ich jetzt mal gesehen, ist okay, aber brauche ich nicht nochmal.
Ja, also wenn man sich dem Filmemacher nähern will. Er hat meiner Meinung nach drei wirklich gute Filme gemacht. Das ist King of New York, Bad Lieutenant und Body Snatchers. Die sind auch alle nacheinander damals erschienen. Body Snatchers, Angriff der Körperfresser, das macht halt einfach Spaß. Das ist irgendwie geil. Ja, so Altwerk ist ja manchmal schwierig, ne? Wissen wir ja. Ich meine, die anderen, ne? Altwerk der anderen ist auch schwierig.
Ja, Coppola mit seinem Megalopolis.
Ist auch so ein Titel, der mich überhaupt nicht, also wenn da einer tanzen will, soll er tanzen und ist nicht so meins.
Ja.
Ja, gut, dann gehen wir jetzt mal zu ganz leichter Kost über. Und zwar habe ich Running Point geguckt auf Netflix. Natürlich habe ich das geguckt, nicht weil ich ein oberflächlicher Furz bin, sondern weil wir alle Essensserien brauchen. Und da weiß ich auch, du brauchst das und auch die anderen brauchen das regelmäßig. Und das hier ist die perfekte Essensserie. Man sieht ganz deutlich, das hier ist die Netflix-Variante von Ted Lasso in Light. Wir haben Kate Hudson in der Hauptrolle, die spielt Isla Gordon. Die ist die Tochter von jemandem, der sehr, sehr reich ist und ein Basketballteam besitzt. Und ihr Bruder, der führt dieses Basketballteam und der andere Bruder macht so Marketing und der dritte Bruder macht die Finanzen. Und sie, obwohl sie eine Leidenschaft hat für den Sport, ist immer irgendwie kurz gehalten worden und hat dann rebelliert, hat ganz viel gesoffen und Party gemacht. Und irgendwann ist sie dann, hat Papa gesagt, so geht das nicht weiter, du musst was tun, dann machst du halt quasi den Charity-Flügel von diesem Basketballteam. So, also das ist ein Familienunternehmen. Jetzt verstirbt der Vater. Und der Sohn Jack, der also das Team leitet, Nick Cam heißt der das Team leitet, der ist hart drogensüchtig. Also die ganze Zeit schnief hier, zack, zapp, zapp, seine Schublade ist voll mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und irgendwann realisiert er, scheiße, ich glaube, ich brauche mal einen Entzug. Und dann nimmt er sie und setzt sie an die Stelle des Präsidenten. Er sagt, du bist jetzt die Präsidentin von diesem Team. Also so dieses alte Fish-out-of-Water-Prinzip. Sie kommt dahin, die anderen beiden Brüder fragen sich, wieso denn sie und nicht ich? Und sie versuchen auch in der ersten Folge, sie so ein bisschen dazu zu bringen, dass sie das lässt. So von wegen, ach, ja, hast gar keine Zeit mehr zum Tanzen zu gehen und so. Und wir können das doch auch, wir können dir doch helfen. Bis hin zu, haben ein paar fiese Tricks auf Lager in den folgenden Folgen, um dir schmackhaft zu machen, dass du das einfach lässt. Aber es stellt sich halt schon in der ersten Folge raus, dass sie ein Händchen dafür hat. Denn sie liebt wirklich den Sport und sie kann sportmäßig was dazu steuern. Sie hat Ahnung von Basketball. Sie weiß, wie man Spieler einsetzen sollte, wie man mit denen redet, wie man mit denen Verträge macht. Und trotz diesem ganzen Hin und Her oder sowas, schafft sie halt, so Leute auf ihre Seite zu ziehen, die am Anfang sagen, na, das Püppchen, was soll die schon leisten hier? Es ist natürlich nicht emotional so tief wie Ted Lasso. Das kann man auch nicht erwarten. Ted Lasso hat uns ja alle überfahren, das wussten wir ja auch nicht. Wir wussten ja gar nicht, dass wir den brauchen, bis er da war. So. Und dann hat er auch noch Sachen gemacht, wir haben alle in unser Küchentuch geweint, wenn es angesagt war bei Ted Lasso. Und hier gibt's diese Momente nicht. Hier gibt's andere Momente. Gleich am Ende der ersten Folge stellt sich raus, dass es noch ein Bastardkind gibt. Und der wiederum ist einer der größten Fans vom Basketballteam und verkauft in seiner Freizeit quasi ehrenamtlich Snacks, weil er wird so schlecht bezahlt, dass man gar nicht von Bezahlung reden kann. Und sagt dann halt, ich will gar nicht der nächste Sohn dieser reichen Familie werden, sondern ich freue mich einfach, dass ich eine Familie habe, weil ich bin Einzelkind und er will wirklich nur, ich will euch alle umarmen, ich will dabei sein und die anderen versuchen dann erstmal, ah, wir kaufen den mal frei. Solche Art Geschichten ist das. Also die Geschwister haben alle ihre Schwächen, die haben alle ihre Stärken, die sind alle total unsicher. Der eine Bruder ist schwul, will das aber nicht zugeben, obwohl es alle wissen. Solche Geschichten halt. Und in den, glaube ich, es sind 8 Folgen oder sowas, geht's halt darum, was macht sie mit dem Team? Trifft sie gute Entscheidungen? Es gibt natürlich einen Trainer, der auch nicht auf sie hören will. Oder es gibt Spieler, die sehr, sehr frech sind zu ihr und so. Einer davon ist gespielt von dem Sohn von Tom Hanks. Das macht ja auch gut. Der spielt einen Ekel und das macht ja sehr, sehr gut. Er sieht überhaupt nicht aus wie Tom Hanks. Das ist sehr charmant. Er sieht aus wie ein Klops, weil er das auch sein muss an der Stelle. Und wir haben das ganz gerne geguckt. Es ist verlängert worden für eine zweite Staffel. Das ist so ein Ding, das kann easy 4, 5, 6, 7, keine Ahnung, wie viele Staffeln haben, weil alle Charaktere, auch die Nebenrollen, sind toll besetzt, die sind witzig. Wir haben Scott MacArthur, den sehe ich immer sehr gerne. Wir haben Drew Tarver, den kennen wir auch aus vielen Serien. Wir haben als den eigenen Leiter von dem Basketballteam haben wir Justin Theroux, den sehe ich immer sehr gerne. Und der ist zwar freiwillig in Reha gegangen, will aber gerne auch in der Reha weitergucken und versteht nicht so richtig, warum das keine gute Idee ist. Und so, wir haben Max Greenfield, den viele vielleicht kennen noch von anderen Serien, von der Hauptserie, der Name mir gerade, The New Girl, da ist er Schmidt. Er spielt hier Schmidt in einer neuen Version, aber das ist charmant, das kann er gut. Ja, die Serie tut überhaupt nicht weh, die kann man sehr gerne gucken, wenn man kurz mal loslässt und sagt, wir gucken jetzt, 10 Folgen sehe ich gerade, sind es, wir gucken das als Vorabendserie beim Essen, wir haben nicht die Erwartungshaltung, dass uns das emotional umhaut wie ein Ted Lasso, sondern charmant, oberflächliche Comedy, das ist das. Fertig. Tut nicht weh und wenn die zweite Staffel kommt, dann ertappt man sich wahrscheinlich dabei, dass man sagt, ach guck, ja, gucken wir jetzt die nächsten Tage. Wir haben das an 3 Abenden weggelutscht und ja, dafür war es genau richtig. Hat gemacht, was es sollte. Und Kate Hudson ist geil. Also wirklich überraschend charmant. Hab die lange nicht mehr gesehen und ich mochte die für ihre Durchgeknalltheit und so. Fand ich alles gut. Es ist natürlich, reiche Leute haben reiche Leute Probleme. Aber da spielt ja auch einer mit, der kein Geld hat. Also insofern ist das wahrscheinlich der Balance-Effekt, der hier noch mit reinspielt.
Ja, du, das klingt perfekt. Also ja. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von guten Essensserien. Und das ist wirklich echt schwer zu finden manchmal.
Ja.
Das ist wirklich auch sehr individuell. Also wenn ich da sehe, wir haben es zwar geguckt, aber so richtig geil war das als Essensserie nicht. Zum Beispiel Laudermilk.
Ja.
Das funktioniert, es ist zwar seicht genug, aber es ist auch trotzdem nicht witzig genug und ist dann doch an vielen Stellen zu schwer irgendwie, um das so locker flockig mal so wegzugucken. Mhm. Das ist manchmal echt schwer zu finden. Aber das klingt auf jeden Fall, als würde es in diese Kerbe schlagen. Steven schwört immer wieder Stein und Bein, dass Schitt's Creek das auch erfüllen würde. Mhm. Das werde ich irgendwann mal antesten.
Das ist aber das ist so ein Beispiel bei mir. Wir haben das schon mehrfach angetestet. Wir kommen einfach nicht über die erste Staffel. Und ich weiß, das ist so die Hürde, die muss man nehmen. Das ist so eine ganz andere Art nochmal von Humor und so. Ich weiß, dass das geliebt wird. Es hat ja auch viele Staffeln. Und es wäre natürlich super, wenn man es liebt, hat man 5 Staffeln auf einmal von der Serie mit anständig Folgen. Dann wären die ganzen nächsten Monate Essensserie, tschack, Haken dran. Jetzt gucken wir alte Bob's Burger, weil wir nichts Neues gefunden haben. Weil wir das Problem haben, wir kommen nicht richtig rein. Das ist schwierig. Das ist so wie bei, falls du das kennst, Arrested Development. Und das ist auch so eine Serie, entweder magst du diesen Humor und bist sofort dabei und dann freust du dich über alle Staffeln, die es gibt. Oder du sagst, ich versuch's mal immer wieder mal eine Folge und dann denkst du dir, nee, ist mir dann doch zu abgedreht oder irgendwie so.
Ja. Das ist echt total individuell, ne? Also es kann uns genauso passieren, dass wir auch nicht reinkommen. Genau wie wir zum Beispiel nicht reingekommen sind, wirst du jetzt nicht verstehen, aber bei Parks and Recreation.
Nee.
Gar nicht,
nein.
Überhaupt nicht reingekommen. Weiß nicht, warum das so ist.
Es ist so schön. Wir haben es bestimmt schon 4-mal geguckt.
Nee, hat uns wirklich nichts gegeben. Aber was, und jetzt ist die Überleitung perfekt, was uns gerade echt eine unglaublich gute Essensserie ist. Erste Staffel haben wir durchgeguckt, kann man auf Netflix gucken, die ersten beiden Staffeln, und zwar Ghosts. Wir gucken jetzt gerade das US Remake sozusagen, oder die Herangehensweise der amerikanischen Variante basiert ja auf einer BBC-Serie. Und ich finde alleine die Idee schon gut, dass da noch keiner so richtig drauf gekommen ist, sowas mal zu machen, finde ich irgendwie abstrus, weil es eigentlich auf der einen Seite total naheliegend und auf der anderen Seite merkst du schon, wenn du das anfängst zu gucken, das ist so unglaublich ergiebig. Da kannst du alles mitmachen. Du kannst
alles machen, nonstop, jederzeit, immer. Das ist eine Serie, die nicht halt enden geil muss. Ja.
Ja.
Das ist tatsächlich so.
Ghost. Wer es also nicht kennt, kann man auf Netflix gucken, ist sehr, sehr witzig. Wir sind bei einer, ein Pärchen, ein junges Pärchen. Jay und, wie heißt sie? Wie heißt sie denn?
Samantha.
Genau, die beiden bekommen plötzlich die Nachricht, dass Samantha von einer Großmutter irgendwas 5. Grades ein großes Anwesen, das Woodstone-Anwesen geerbt hat. Das ist also ein sehr prächtiges Anwesen draußen auf dem Land. Und sie gehen dahin und eigentlich ist der Plan, vor allen Dingen von ihrem Freund, kommen, wir verkaufen das Ding für viel, viel Geld und dann haben wir ein geiles Leben. Und sie merkt irgendwie was, ich bin mit diesem Haus verbunden, ich will das nicht, ich will eigentlich hier leben und ein Airbnb hier einrichten, ein Bed and Breakfast einrichten. Das wäre doch geil. Er ist nicht so überzeugt davon. Und als sie dann irgendwie anfangen, so an diesem Haus ein bisschen rumzuwerkeln, um es ein bisschen aufzuhübschen, damit es dann verkauft werden kann, hat sie einen Unfall. Sie fällt die Treppe runter und hat dann eine Nahtoderfahrung. Und ab diesem Zeitpunkt kann sie Geister sehen. Und Geister gibt's dort einige. Und zwar immer wenn in dieser Serie so, na, da wo Geister sterben, da müssen sie halt auf ewig verweilen, wenn sie es nicht schaffen, in den Himmel zu kommen. Wie das geht, weiß man nicht so genau. Kann immer mal passieren, aber kann auch nie passieren. Und so begibt es sich, dass es dann echt anstrengend ist. Sie sieht dort alle Geister der Verstorbenen, die in diesen Anwesen ums Leben gekommen sind. Und das sind einige und sehr, sehr verschieden aus sehr, sehr vielen verschiedenen Epochen der Zeitgeschichte. Wir haben also einen Wikinger namens Thorfinn, wir haben einen Indianer, wir haben eine ihrer, ich glaube, die ist mit ihr verwandt, das ist ihre Ur-Ur-Ur-Großmutter, so eine edle Dame, die dort ist, Hattie heißt sie, genau. Dann haben wir einen Pfadfinder aus den 80er Jahren, der halt blöderweise so einen Pfeil in den Hals gekriegt hat bei so einer Übung und da gestorben ist. Dann haben wir noch einen ehemaligen Wall Street Börsentyp, der bei einem Gelage dort halt ohne Hose leider gestorben ist und jetzt als Geist auch einfach keine Hose hat, was sehr bitter ist. Dann haben wir aus dem Unabhängigkeitskrieg einen Heerführer, der da so Verhandlungen geführt hat, Isaac.
Nee, hat er ja nicht. Aber ja, ist egal. Ja, haben wir.
Was?
Der hat ja im Grunde gar nichts gemacht. Das ist ja, das ist.
Nee, so der hat gar nichts gemacht.
Das ist so ein Running Gag. Er war halt immer dicht dran. Und das erfährst du später in ganz vielen späteren Folgen, wie dicht dran er war. An den großen Dingen. Aber Hamilton hat ihm immer die Show geklaut. Das ist so der Running Gag der Serie, dass er Hamilton halt hasst und es nicht verstehen kann, dass man ein Musical über den macht. Der Mann war überhaupt nicht, also der konnte gar nicht singen.
Das ist schon richtig gut, ja. Dann haben wir noch eine ehemalige Jazz-Ikone, Alberta, die mit auch so mit der Mafia so ein bisschen immer mal so mit Mobstern zu tun hatte und so ein stets zugedröhntes Hippie-Mädchen, Flower. Das sind so die Kerngeister, die wir die ganze Zeit sehen, die sich dann ganz schnell natürlich mit dem Gedanken anfreunden, dass endlich ein Lebender sie sehen kann. Und die freunden sich natürlich an und das ist alles im allerbesten Sinne super anspruchslos. Mhm. Also das ist halt einfach, ich könnte den Anfang jeder Folge, also jede Folge hat immer so ein Thema, was da so passiert und dann passiert das und dann ist die Folge auch abgeschlossen. Kannst auch einfach random irgendwelche Folgen gucken, die sind ganz lose miteinander verzahnt.
Ja.
Und witzig ist halt einfach, du könntest die ersten 5 Minuten gucken, könntest aus dem Raum gehen und könntest zu den letzten 3 Minuten wiederkommen und du hättest halt trotzdem alles verstanden, was da abgeht. Also das ist halt einfach, du kannst es wirklich... Du kannst laut kauen, du kannst mal den Raum verlassen, kannst aufs Klo gehen und du kannst es trotzdem weiter gucken. So, also das ist fantastisch gut vom Unterhaltungswert. Ich find's total witzig, weil es einfach schöner, charmanter Humor ist und ich mag, dass die Figuren wirklich mit Liebe zum Detail ausgearbeitet sind. Also, dass auch jeder irgendwie so seine Epoche verkörpert und dass auch trotzdem mal thematisiert wird, dass manche von denen halt da ja schon mehrere hundert Jahre rumhängen und natürlich auch entsprechend gelangweilt sind und genervt von vielen Sachen und so. Das ist echt geil gemacht. Ich mag das.
Das ist schön, das freut mich. Also Steven und ich sind ja auch große Fans. Wir planen da mal eine Spezialfolge zu machen. Ich habe alle Varianten gesehen, die original britische, die sehr schwer zu bekommen ist. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde sie euch gerne schmackhaft machen, aber ihr findet sie halt nicht. Sie wird nirgends ausgestrahlt und DVDs sind sehr, sehr teuer. Ich habe die Box gekauft. Wenn ich drüber nachdenke, hätte ich es nicht machen sollen. Aber ist egal, auch das ist super charmant. Und es gibt eine deutsche Fassung davon, die findet ihr in der Mediathek. ARD oder ZDF, bin ich jetzt gerade nicht sicher. Die alle im Grunde gleich funktionieren. Die einzige, die ein bisschen absteht, ist leider die deutsche, aus Gründen. Und da gehen wir dann näher drauf ein. Wir haben auch mit der Serie viel Spaß gehabt. 3 Staffeln findet ihr bei Wow und bei Netflix. Warum die 4. Staffel noch nirgends ist, weiß ich nicht. Ich vermute, dass es an Synchro liegt, wenn die letzte Folge der 4. Staffel ist im Mai gelaufen. Also noch alles relativ frisch. Vielleicht liegt's daran. Das ist gut möglich. Aber es gibt auf jeden Fall, ne, für dich schon mal, gibt eine 4. Staffel. Und freut mich. Also wir hatten auch so einen Spaß. Wir lieben die Geister. Ja. Und gerade, weil du sagst, man kann den Raum verlassen, aber mit der Zeit, mit den Folgen, obwohl das anspruchslos ist, das ist schon das richtige Wort, aber da sind so viele kleine Minigags immer wieder drin. Das ist einfach zu geil.
Natürlich.
Du verbringst
und dir wachsen die Figuren ans Herz.
Ja, du verbringst einfach wahnsinnig gerne Zeit mit diesen Figuren. Die sind alle total schräg. Die haben alle eine Origin-Story, die wir dann auch über die Staffeln kennenlernen. Die haben alle immer noch mal so einen zweiten emotionalen Punkt, der vielleicht nochmal hochkommt, so dass die dir auch im Laufe der Staffeln nicht langweilig werden. Und auch Jay und Samantha verändern sich im Laufe der Staffeln. Und gibt so abgefahrene Folgen, wo Jay versucht, nee, ich will jetzt auch endlich mitreden. Er ist halt immer der sitzt neben seiner Frau. Die Frau unterhält sich mit 8 Geistern gleichzeitig und mit noch einem ab und zu kommen Gastgeister. Die Zahl verändert sich und er sitzt da immer und muss halt warten, bis sie ihm erzählt, über was sie gerade reden. Und dann gibt's halt so eine Folge, wo er versucht, das selber in die Hand zu nehmen und so, das, sowas ist halt alles ganz charmant.
Sehr schön. Ja.
Wir hatten auch viel Spaß damit. Kann ich auch empfehlen.
Genau.
Ja. Schönes
dann
Ding.
Dann freue ich mich auf euer Special. Das höre ich mir sehr, sehr gerne dann an und gucke in der Zwischenzeit einfach weiter. Bin gerade Anfang der zweiten Staffel. Ich habe also noch ein bisschen was vor mir. Das ist sehr angenehm.
Ja, das ist schön. Das ist schön. Wir waren im Kino, meine Frau und ich. Wir machen das ja mit der, ne, wir haben ja diese Sinfinity-App und wollen dann halt einfach mehr ins Kino gehen. Auch mal bei Filmen, wo wir denken, na, vielleicht muss man das jetzt nicht auf der großen Leinwand gucken. Aber es gibt so ein, zwei, wenn es dann plötzlich heißt, die kommen jetzt raus, dann gucken wir die. Und so geschehen bei The Accountant 2. Das ging ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, relativ schnell von der kommt, huch, der ist schon da. Und es ist die konsequente Fortführung von The Accountant. Muss man The Accountant gesehen haben, um den hier zu verstehen? Nein. Also wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, das hier ist kein klassischer zweiter Teil. Alles, was man da verstehen muss, im Sinne von, wer sind die Menschen, das wird euch so ein bisschen erzählt. Ansonsten habt ihr einfach zwei Leute, die vielleicht ein bisschen seltsam miteinander umgehen, so awkward moments, weil die eine Vergangenheit haben, die aber dann auch gar nicht mehr relevant ist. Denn der Film unterscheidet sich schon deutlich von dem ersten Teil. Im ersten Teil, ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber der Clou vom ersten Teil ist, dass sich rausstellt, dass der Typ, der wirklich als Accountant gerufen wird, um in einer Firma zu gucken, wo die Gelder abgeblieben sind, stellt sich raus, der ist nicht nur einfach Accountant, sondern ist einfach auch noch ein arschgeiler Killer, mit dem man nicht besser nicht sich anlegen sollte. Und im zweiten Teil ist das der Teil, auf den wir hier aufbauen. Es ist 8 Jahre später, Dinge haben sich verändert, Leute haben sich verändert und Christian Wolfe hat immer noch ein sehr komisches Verhältnis mit seinem Bruder Braxton Wolfe, gespielt von John Bernthal, also Ben Affleck und John Bernthal. J.K. Simmons spielte im ersten Teil eine Rolle und wird hier eben umgebracht und schreibt sich in letzter Minute auf den Arm Find the Accountant. Und dann wird das so von zwei Richtung angegangen, dass auf der einen Seite sehen wir, was macht der Accountant jetzt, wie arbeitet der, wie lebt der. Der hat sich ja entschlossen mit seinem, wie heißen diese immer, Steam, weißt du, diese großen Caravans, diese silbernen, die haben doch so einen Namen, Steam. Naja, der hat so einen großen silbernen amerikanischen Caravan, mit dem zieht er durch die Lande und er wohnt jetzt nicht mal irgendwo fest, sondern da wohnt er. Da hat er auch seine Waffen, da hat er seine ganzen Gelder. Wir wissen ja seit dem ersten Teil, dass er sehr, sehr viel Geld hat. Und wenn er kein Geld nimmt, dann nimmt er auch gerne mal ein Monet oder ein Picasso als Zahlung an. Und es geht jetzt darum, es geht jetzt darum, einen Krimi zu lösen. Auf der einen Seite, wer hat J.K. Simmons umgebracht? Warum ist das passiert? Und warum versucht jetzt jemand, die Leute von dem Fall von früher umzubringen? Das ist die Idee davon. Und der ist wirklich gut. Der ist einfach gut. Der macht Spaß, der ist spannend, der ist an den richtigen Stellen lustig. Das hatte ich vom ersten überhaupt nicht mehr vor Augen, dass Ben Affleck hier einen ganz ruhigen Humor reingeschmuggelt hat. Also was sein Charakter manchmal sagt, weil er halt eben im autistischen Spektrum stattfindet. Und wie er dann versucht, mit seinem eher rüpelhaften Bruder zu kommunizieren, der natürlich, das ist so ein biertrinkender, normaler, komm, wir hauen mal jemand auf die Schnauze, Buddy, ist wirklich charmant. Bernthal und Ben Affleck machen das großartig zusammen. Es macht einfach viel Spaß, den beiden zuzugucken. Die Geschichte, die gibt jetzt nicht so viel her. Das muss es ja auch gar nicht, weil das ist eher so ein Actionfilm, der lebt nicht von der spannenden Geschichte, wie so ein Jack Reacher zum Beispiel, wo du auch wirklich mitfieberst, wie geht's aus, was ist hier los oder sowas, sondern es ist relativ klar, jemand jagt euch, schafft den weg. Bums, fertig. Und ist auf dem Weg dahin. Die Action ist gut. Ich würde jetzt nicht mal sagen wollen, dass ich den ersten und den zweiten Teil miteinander direkt vergleichen würde, weil im ersten Teil war der Fokus auch wirklich auf diese Accountant-Arbeit und was in seinem Kopf vorgeht. Und es hatte die großartige und sehr reizvolle Anna Kendrick drin. Also wer den nicht gesehen hat, schaut den ersten Teil. Und wenn ihr dann Spaß hattet, schaut ihr den zweiten Teil. Wenn ihr den ersten nicht gucken wollt, weil Anna Kendrick hat so ein komisches Gesicht, wollt ihr nicht sehen, dann guckt nur den zweiten Teil. Das funktioniert genauso. In Theorie könnte man ein Franchise machen. Ich hätte da nichts gegen. Gar nichts. Also der ist jetzt ja, glaube ich, 9 Jahre nach dem ersten. Also wir sind quasi fast in der Timeline gleich. Das finde ich super gelöst. wenn Affleck von vor 9 Jahren sieht jetzt nicht mehr so aus und sie versuchen das auch gar nicht und erzählen nicht, ja, das sind jetzt 2 Monate vergangen, sondern es ist einfach dieselbe Zeit ist vergangen und das wirkt, das arbeitet für alle. Alle, die du aus dem ersten Teil wieder siehst, sind entsprechend älter, haben andere Positionen, haben Jobs und ja, ich fand den wirklich gut. Also kam, ich würde die beide auf dasselbe Level tun. Ja.
Ich weiß noch damals, dass ich eben den ersten gesehen hatte und fand den auch recht gut. Ich habe den mal nachgeschaut und habe den damals eine 7,5 gegeben, was eine wirklich gute Wertung ist für einen Film, den man sich auch nochmal angucken kann, wenn er irgendwie mal einen unter die Flinte kommt. Und das ist absolut in Ordnung. Ich weiß nur, dass ich den irgendwie so nach 1-2 Wochen vergessen hatte. Also es war jetzt nichts so Besonderes drin, dass ich sage, jo, der steht für irgendwas ganz Besonderes im Vordergrund. Aber wenn er das stünde, dann hätte er auch mehr als 7,5 gekriegt, weil das hatten wir ja erklärt in einer unserer Bewertungs... wie bewerten wir Folgen, die wir letztes Mal wieder veröffentlicht haben? Da kann man das gut nachhören.
Aber ich verstehe das total, weil mir ging das auch so. Wir haben den Film nicht nochmal geguckt, weil wir die Zeit nicht hatten. Wir haben uns einen Recap angeguckt auf YouTube, der das einfach nochmal alles kurz zusammenfasst in 5 Minuten. Und Paula und ich saßen da und haben gesagt, was? Hä? Das war auch noch so drin? Hä? Und also, wir gucken den ersten nochmal, sobald der zweite online ist oder als physisches Medium zu kaufen ist, dann machen wir nochmal so einen Abend draus. Weil das sind, auch im ersten passiert ziemlich viel neben der Hauptgeschichte und viele Charaktere werden eingeführt. Das ist schon so ein Film, der so ein bisschen was von dir verlangt, aber die Story ist halt nicht so Twist and Wendy, dass du immer noch weißt, ach ja, das ist der Film mit Dis und Dis. So.
Ich komme jetzt mit schwerer Kost um die Ecke im Sinne von... Nicht, weil es kompliziert ist, sondern weil es schwer verdaulich ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt eine Triggerwarnung aussprechen müsste. Denn man könnte vermuten, bei meinem Film jetzt ist das Thema so hart, dass der Film schwer zu ertragen ist. Das ist aber gar nicht der Grund. Ich rede jetzt von Red Rooms. Red Rooms, ein franco-kanadischer Film von Pascal Planté, der diesen Film 2023 gemacht hat, der ist auf diversen Festivals sehr gut gelaufen, hat echt gute Kritiken bekommen, hat, glaube ich, bei Rotten Tomatoes irgendwie so 96% oder irgendwas, hat bei IMDb, glaube ich, über 8, ist ein wirklich hochgelobter Film. Und ich möchte eröffnen damit, das ist er zu Recht.
Wusste ich nicht.
Das ist ein wirklich guter Film.
Ich habe den damals extra quasi geskippt, weil ich dachte so vom Cover, weißt du, so ein B-Trash-Horrorfilm, wir zerschnitzeln Menschen, da hatte ich keine
Überhaupt Lust. Überhaupt gar nicht, völlig falsche Vorstellung. Es ist eine sehr faszinierend, ist nämlich ein sehr gutes Wort für diesen Film, ist nämlich eine faszinierende Herangehensweise. Wir reden davon, dass der Film von einem Mordprozess handelt, und zwar ist ein Ludovic Chevalier ist angeklagt in einen Mordprozess, weil er 3 minderjährige junge Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren verstümmelt, gefoltert, missbraucht und umgebracht haben soll. Und das Ganze gefilmt hat für einen illegalen Internetstream im Dark Web. Und diese Internetstreams als Snuff-Movies gemacht, so nennt man das sozusagen, sind halt diese Filme, wo dann eben vor laufender Kamera Leuten irgendwas angetan wird, was eine bestimmte Gruppe von Käufern, die das fordern und dann auch mit Geld bezahlen, dann eben erst ermöglichen und das dann als illegale Videos ins Netz gestellt wird. Und diese virtuellen Räume, wo diese Streams stattfinden, die werden Red Rooms genannt. Deswegen heißt der Film so. Und wir erleben sozusagen, wir sehen am Anfang des Films das Gerichtsgebäude, wir sehen eine junge Frau, der wir in diesem Film folgen, denn aus ihrer Perspektive ist der erzählt. Wir sehen Kelly Ann, gespielt von Juliette Gariepi, die mit sehr viel Lob für diese Rolle überhäuft wurde und das muss man ihr auch zugestehen, das hat sie verdient. Sie spielt eine junge Frau, die sehr, sehr selbstbewusst rüberkommt, die auch etwas autistisch ist. Man merkt also ganz schnell in vielen verschiedenen Sachen, ist die irgendwie so ein bisschen soziopathisch, hat so vor allen Dingen auch einen Hang zu Technologie, das merkt man ganz schnell. Ist also ein bisschen Computerfreak, kennt sich aus im Internet, verdient das meiste ihres Geldes mit Online-Poker. zum Beispiel auch, weil sie so intelligent ist, dass sie das sehr rational mit Statistiken und ohne Emotionen halt durchschauen kann und damit halt relativ viel Geld macht, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und wir beobachten sie, wie sie zu diesem Mordprozess hingeht ins Gerichtsgebäude, denn es ist ein öffentlicher Prozess. Der hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert und ist auch für Leute, die dann rechtzeitig da sind, auch frei zugänglich für Publikum. Und wir sehen dann halt die Eröffnung des Prozesses. Wir sehen, wie der dann hinter so einen Glaskasten der Mörder reingeführt wird. Und wir sehen dann Geschworene, wir sehen den Richter, wir sehen Zuschauer. Mhm. Und dann beginnt der Film schon mal mit einer absoluten Brettszene. Denn der Prozess beginnt, wird eröffnet und es kommen die Eröffnungsplädoyers und das ist eine Plansequenz. Beide Eröffnungsplädoyers ohne Schnitt in einer Sequenz. Mhm. Und nachdem das vorbei ist, so nach 25, 20 Minuten, kommt dann das erste Aufatmen und dann geht der Film weiter. Mhm. Und da ist dann wie so ein kleiner Cut. Und ich bin kurz aufgestanden, weil ich auf Slow musste und dachte, Alter, das mal ein Auftakt für einen Film.
Okay.
Wir werden also wirklich dann in diesen Eröffnungsplädoyers eingeführt in diese unglaublich grausamen Taten, die diesen jungen Mädchen zugestoßen sind. Ohne davon irgendwas zu sehen. Wir sehen in dem ganzen Film nie etwas.
Okay. Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen, weil du weißt ja, ich kann das nur immer so bedingt ab.
Naja, ich sag mal so, wir kriegen das alles nur erzählt, aber ob das unbedingt besser ist.
Naja, aber das ist so ähnlich so.
Läuft in deinem Kopf.
Ne, ja, klar, das funktioniert bei mir auch, aber auf einem anderen Level. Diese Art von Horror und von Grusel, was das dich aus dem Angenehmen rausnimmt, und dich damit konfrontiert, nur durch Hören, ohne. Das ist so ähnlich wie
der Nebel.
Ja, sowas halt. Also du musst es nicht sehen, du weißt, dass es passiert ist. So wie, ne, du weißt ja, ich hatte jetzt Augenchirurgie. Ich muss nicht sehen, um zu wissen, dass es eklig ausgesehen hat. Also ich weiß das genau. In meinem Kopf. Ne?
Ja. Genau. Und das ist also so einer der großen Stärken des Films. Wir kriegen diese wirklich grausamen Sachen erzählt, ohne dass wir je was davon sehen. Wir sehen immer mal Beweisstücke, blutige Fotos von blutiger Kleidung, Fotos von angedeuteten Leichenteilen, mal so ein angefaulter Unterkiefer, wo an den Zähnen noch so eine Zahnspange klebt. Aber das ist alles, was wir sehen. Mhm. Gewaltanwendung sehen wir nicht. Wir sehen nur oder wir hören nur, was darüber gesagt wird und wie dann Beweise vorgelegt werden, Sachkundige vernommen werden. Man könnte jetzt meinen, es ist ein Gerichtsfilm, ist es aber nicht. Also das ist nur so, dieser Anfang ist sehr, sehr stark in diesem Gerichtssaal und dann verfolgen wir aber diese junge Frau und in ihrem Alltag und wir sehen, dass sie in einer sehr luxuriösen Eigentumswohnung in Montreal lebt. In einem Hochhaus, irgendwo im oberen Stock, und das ist wie so eine Art, wie so ein Erker, der so raussteht, der rundherum mit Glas ist. Auch ziemlich eindrucksvoll, coole Location, cool gescoutet. Und jetzt erzähle ich was ich beim Gucken des Films nicht wusste.
Soll ich das hören? Hinterher,
ja. Das möchte ich nämlich gerne euch an die Hand geben, wenn ihr diesen Film gucken wollt, denn ich finde, ich habe mir das danach angelesen und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das ganz cool gefunden beim Gucken. Mhm. Denn es gibt ganz viele Parallelen zur Artus-Sage. Und zwar in der Artus-Sage gibt es eine Lady of Shalott. Mhm. Wenn das jemanden was sagt, der so mit dieser Geschichte verbunden ist. Die Lady of Shalott war eine Frau, die einen Fluch erleiden musste. Und zwar wurde die in den Turm eingesperrt und konnte die Außenwelt komplett sehen durch einen Spiegel an ihrer Wand. Mhm. Konnte keinen Einfluss nehmen, keinen Kontakt nehmen und konnte diesen Turm nicht verlassen. Aber sie konnte durch diesen Spiegel alles, was sie wollte, beobachten. Und wenn sie diesen Turm verlässt, stirbt sie. Und irgendwann gibt es mal eines Tages den Punkt, wo sie Sir Lancelot sieht irgendwie und zu ihm hineilen möchte und dann doch den Turm verlässt und dann schnell in Todeskampf gerät und dann irgendwann mal stirbt. Also eine tragische Geschichte mit ganz vielen Allegorien und Moral von der Geschichte und so weiter und so fort. Und das Ganze ist hier nachgestellt, denn diese junge Frau, Kelly Ann, die wir hier verfolgen, die hat im Internet den Decknamen Lady of Shalott und sie hat auch auf ihrem Computer-Desktop ein Gemälde, was Lady of Shalott heißt und eine Frau in einem Boot sterbend darstellt hat. Und sie hat eben gegenüber von ihrer Fensterfront ihren Computer sitzen, der ihr Tor zur Außenwelt ist, denn sie ist nämlich eine ziemlich talentierte Hackerin und fängt an, in der Familiengeschichte der ermordeten Mädchen bei denen rumzuschnüffeln. mal zu gucken, wie sie theoretisch in die Häuser reinkommt, hackt dann das Sicherheitsschloss an der Tür und guckt, was die Social Media gemacht haben und wie Verbindungen eventuell zu irgendwas bestehen und so weiter und so fort. Und das ist echt spannend. Das ist auch einfach eine coole Perspektive. Und du weißt, also die ist von Anfang an ein bisschen undurchsichtig und du weißt eigentlich bis zum Schluss nicht so richtig, wie du sie einordnen sollst und was eigentlich ihre Motivation ist für ihr Handeln. Denn wir wissen nicht so genau, ob das so eine morbide hingezogen fühlen zu diesem Mörder ist oder ob sie doch irgendwie der Gerechtigkeit Genüge tun will. Es läuft auf jeden Fall nochmal auf was sehr Spannendes am Ende hinaus, was wirklich erst so zum Schluss so richtig klar wird. Das ist echt toll gemacht. Es hat einen tollen dramaturgischen Bogen. Es wird halt noch viel mitgespielt, dass sie bei diesem Prozess auch mit einer jungen Frau namens Clementine in Kontakt kommt, die ein absoluter Mörder-Groupie ist. Gerade bei solchen öffentlichen Schauprozessen gibt es das, dass eben immer Groupie-Fans, die in den Mörder verliebt sind, mit anwesend sind und ihn vergöttern und über alles verteidigen. Und die ist so, ja, dorthin getrampt, irgendwo nach Montreal und ist eigentlich obdachlos und die wird irgendwann mal dann eben von dieser Kellyanne mitgenommen, weil sie ihr leid tut und dann kommt sie mit ihr eben so darüber ins Gespräch. Und das ist echt spannend. Das ist ein wirklich toller Film, der eben von seiner Thematik her echt hart ist, aber eben auf so einer Ebene, das findet halt viel in deinem Kopf statt. Das ist toll gedreht, hat eine coole Optik, er hat eine, wie gesagt, unvorhergesehene Art und Weise, wie das Ganze dann aufgelöst wird. Hat auch so Elemente in sich, die abgefahren sind, weil diese Kellyanne, die wir kennenlernen, die ist parallel irgendwie noch Model. Du siehst die immer mal bei irgendwelchen Model-Shootings, die so ein bisschen abgefahren, edgy sind. Das ist alles eine wirklich abgefahrene Mischung, toll eingefangen, wahnsinnig spannend, mit einem sehr ernsten Ton, der mich von vorne bis hinten gefesselt hat. Fantastisch guter Film.
Ich hätte den weiter stumpf durchignoriert, weil ich dachte wirklich, also ich habe mir schon gedacht, dass mit diesen Red Rooms eben dieses Snuff-Ding da gemeint ist und dachte halt nach der Enttäuschung, die Lucifer Fallen Sun war, wo das ja auch am Ende auf sowas hinausläuft, ach nee, sowas brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Leute abmurksen nur um des Abmurksens Willens. Da wird ja dann auch gerade oft bei B-Filmen dann schon hart ins Gestänge gegangen. Das mag ich ja nicht so besonders, aber das hier klingt nach was ganz anderem. Also es klingt auf jeden Fall was nach was, was ich sehen will, aber alleine sehen muss, wie so oft, weil Paula auch gesprochene Gewalt jeglicher Art nicht ertragen kann. Und was ich vorhin sagen wollte, es erinnert mich auch so ein bisschen an eben an Zone of Interest, weil es ein ähnliches Prinzip verfolgt. Wir sehen nicht den Horror, aber wir wissen um den Horror und wenn du dafür empfänglich bist, dann wirst du das halt eben auch nicht los in deinem Kopf. Du kannst es nicht wegschalten, ne?
Ja, und also da wird wirklich auch nicht mitgespart. Also wir kriegen schon krasse Sachen erzählt.
Ja.
Und was auch interessant ist, wir sehen auch Leuten dabei zu, wie sie diese Videos sehen. Was auch wahnsinnig gut geschauspielert ist.
Ja. Ja, also den werde ich sehr bald glotzen. Ich habe jetzt noch eine Serie, die ich zu Ende machen will, ganz gerne mit 3 Folgen, die noch kommen. Und dann schaffe ich mir da so ein bisschen Raum.
Absolute.
Einen schönen
Empfehlung.
Abend quasi damit machen.
Ja, das stimmt. Habe ich jetzt für 5 € bei Amazon mir gegönnt, habe ich nicht bereut.
Genau, 4,99 kostet der noch, das ist ja total okay. Er läuft halt nicht im Kino und dann muss man auch ab und zu mal was bezahlen. Das ist halt so. So, ja, ich möchte jetzt auch noch am Ende und dann entlassen wir euch auch und ich versuche das jetzt nicht so lang zu machen, fällt mir auch gar nicht schwer, nicht lange darüber zu reden. Nicht, weil der Film schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil. Der Film ist für mich persönlich so gut, dass ich stark davon ausgehe, dass er auf meiner besten Liste landen wird. Wie weit oben oder wohin, weiß ich noch nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele andere Filme es viel, 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 viel schwerer haben, mich dieses Jahr noch so unerwartet zu überzeugen wie die Legende der Ochi. Das ist ein verhältnismäßig kleiner Film von unserem Lieblingsstudio A24, Autostrada, der leider im Kino komplett untergeht. Der wird vermarktet als Kinderfilm, ausschließlich als Kinderfilm vermarktet. Und das ist er nicht. Das ist ein Film, der das ist wie so ein, mich hat der, als wir den gesehen haben, waren Paula und ich auf jeden Fall fest der Meinung, das ist ein Film, den wir eigentlich in den 80ern hätten sehen müssen. der hat dieses besondere Flair, das dir schwer zu erklären ist, weil du nicht dabei warst. Aber die Filme, die Kinderfilme oder die Unterhaltungsfilme, die auch für Kinder und Familien geeignet waren, hatten damals so eine gewisse Art von Verspieltheit. Und die waren verrückt. Und es ging auch um Gefahr. Aber wir wussten immer, also wir, du kannst die ganze Zeit mitfiebern. Sowas wie die Goonies zum Beispiel. Oder eben Unendliche Geschichte, E.T. Sowas halt eben. Ne? Oder Time Bandits auch. Filme, wo Kinder eine Hauptrolle spielen, eine tragende Rolle und nur von Erwachsenen unterstützt werden, in dem tun, was sie tun. Und dazu dann halt eben, wenn du Glück hattest, so etwas wie was Spielberg halt eben konnte, eine Welt schaffen, in der du von Minute eins einfach drin bist. Wenn du E.T. anmachst und du bist in diesen Suburbs, dann bist du da drin. Du weißt, wie sich das anfühlt. Du spürst das und so. Und dieser Film hat genau das. Der hat eine Mischung. Ich habe das, glaube ich, euch in unserem Bandchat beschrieben. Sowas wie, wenn Wes Anderson E.T. machen würde, dann würde das so aussehen. Ja, wenn Michel Gondry und Spike Jonze sagen, lass mal ein Remake machen von E.T. oder lass uns einfach mal auf die Welt ein neues außerirdischen Ding, ein Wesen zulaufen, dann ist das, sie hieß. Gemacht hat das aber jemand mit Namen Isaiah Saxon. Das ist sein Debütfilm. Isaiah Saxon ist so ein Dude, der noch keine Filme gemacht hat, der aber eine Filmfirma gemacht hat, die eben animierte Videos gemacht hat. Ich kenne den, weil der das Wanderlust-Video von Björk gemacht hat. Ich bin ja großer Björk-Fan und auf dem Volta-Album gibt's einen Song Wanderlust und dafür hat er ein sehr, sehr geiles handgemachtes mit Puppen, mit 3D Stereoskopik, 3D und sowas hat er einfach ein geiles Video gemacht. Daher kenne ich den. Und das ist sein Debütfilm. Und für der erzählt uns die Geschichte, dass eben in einem abgelegenen Dorf irgendwo auf einer Insel nahe der Karpaten eine kleine Familie lebt, das Bauernmädchen Juri, das ist auch unsere Hauptfigur, gespielt von Helena Zengel. Und die lebt da mit ihrem Vater und mit einem Jungen, der nicht ihr oder der ihr Bruder ist, aber irgendwie ist da eine Distanz und wir erfahren dann auch, warum das so ist. Und der Vater ist der hervorragend durchgeknallte Willem Dafoe. Ein Mann, der jeden Film besser macht, außer Tommaso geht tanzen. Aber hier ist er halt...
das möchte ich nicht mal sagen. Also der Film war nicht gut, aber ohne ihn, da wäre es ja noch schlechter gewesen.
Und wir erfahren halt eben, dass es in dieser Gegend, und das ist wie so ein Märchenbuch aufgemacht. Wir kriegen gleich am Anfang eine Erzählung. Wir kriegen die Erzählung der Wälder, dass in Wäldern Dinge leben, die nicht alle kennen und die nicht immer erklärbar sind. Und in diesem Fall sind das die Ochi, die für diese Bauernleute eine Gefahr darstellen. Die erwachsenen Bauern sagen, die Ochi sind gefährlich, weil die Ochi immer wieder Tiere reißen und Menschen angreifen. Und auch der Vater von Juri sagt halt, die Ochi haben mir meine Frau genommen. Und das ist für ihn der Grund, warum er mit einer wilden Truppe an jungen Männern, also alles so Teenager, eben geführt von ihrem Bruder, gespielt von Finn Wolfhard, die gehen abends auf Jagd auf die Ochis. Die sind aber komplett unfähig, hier wird keiner verletzt, könnt ihr mir glauben. Allen Ochis geht's gut. Ein Ochi wird verletzt, aber der wird auch wieder heile gepflegt, gar keine Sorge. Aber das ist so, er geht halt los, er spricht mit denen so im Military Slang, so von wegen, wir sind jetzt die Männer und wir holen uns unseren Dorf zurück und jeder tote Ochi ist ein guter Ochi und so. Und die Tochter wächst halt auch mit diesem Glauben auf, dass man nach Einbruch der Dunkelheit eben nicht rausgeht, weil die Ochi dich sonst einfach auffressen. Juri ist aber nicht grün mit ihrem Vater, gar nicht grün. Und in einer Nacht, sie geht natürlich raus, wenn sie nicht rausgehen soll, und sie findet ein verletztes Ochi-Baby. Ich sag euch, euer Herz wird aufgehen, wenn ihr das seht. Es ist ein Nicht-CGI-Puppet, ein Mechatronic. Es ist ein richtiges Wesen, das gibt es. Und das siehst du sofort. Es ist so geil. Also sie findet dieses Verletzte und aus einem ihr selber nicht klaren Grund weiß sie, sie muss das zurückbringen zu den Eltern, weil sie weiß, sie vermisst ihre Mutter. Das ist auch ein Familienfilm eben. Die Mutter ist ja, der Vater hat ja gesagt, die Ochi haben mir die Mutter genommen. Wir wissen gar nicht, was das heißt, aber wir stellen dann eben später fest, dass also die Tochter nie darüber hinweggekommen ist, dass die Mutter weg ist und sie ist nicht tot. Das stellt sich sehr schnell raus, sie ist halt einfach nur anders, als der Vater sie gerne gehabt hätte, und er beschuldigt die Ochi dafür. Und wir verstehen dann im Verlauf des Films nachher, warum das so ist. Das heißt, den Großteil des Films sehen wir eben Helena Zengel mit diesem Ochi, die versuchen sich irgendwie kommunikativ auf einem Mini-Roadtrip auf dieser Insel zu dem Platz zu begeben, auf dem die dies leben, wo sie sich immer wieder zurückziehen. Und das ist so schön. Also Paula und ich saßen da, wir waren ganz, ganz, ganz beseelt. Hier, die Effekte sind echt, hier ist nicht alles digitalisiert, wahrscheinlich sind auch ein paar kleine Effekte nicht echt, aber das Schauspiel ist so ein bisschen over the top, eben wie manchmal bei Wes Anderson Filmen oder Michel Gondry. Willem Dafoe läuft zum Beispiel abends, wenn er da auf Jagd geht, in einer, warum auch immer, in einer Ritterrüstung durch die Gegend, die absolut schwierig, schwer zu tragen ist und so. Seine Henchmen sind total nutzlose Teenager Boys, die überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Ständig schießen, nie was treffen. Und der geht halt auf die Jagd quasi, der geht auf die Suche, wo ist meine Tochter, ich will sie zurückhaben. Und die bösen OGs haben sie entführt. Das ist die Geschichte, darum geht's. Die Kreaturen sind so ähnlich, wie sie früher waren, wenn Frank Oz sie gemacht hat. Er hat ja Yoda gemacht und alle Puppen, also viele Puppen auch in den Jim Henson-Filmen und sowas. Ganz, ganz großer Puppetier war er. Und das macht einfach total Spaß, das zu gucken. Es ist ganz lieb. Der Sound ist geil. Hier werden Töne kreiert, die Ochi machen, die du so noch nicht gehört hast, deren Sprache. Das ist halt schön. Mhm. Der Soundtrack ist geil. Das macht halt Spaß, diese Musik zu hören. Und das ist alles Indie. Und das siehst du in jeder Stelle. Und es ist halt deswegen so schade, dass der Film gerade kein Geld macht, weil hier ist ein Indie-Projekt, das sowieso nur irgendwie, ich sag mal, so 10 Millionen gekostet hat oder sowas. Aber weil es falsch vermarktet wurde und weil es in dieselbe Woche rauskam wie die Wiederaufführung von Star Wars und The Accountant und anderen größeren Filmen, dann ist mal wieder kein Geld da gewesen, um diesen Film zu promoten. Und das ist wirklich, wirklich schade. Ich gehe stark davon aus, dass ihr den alle im Kino verpassen werdet. Weil auch in unserem ist der schon wieder raus. Wir haben den wirklich an einem Abend geguckt und die Frau, die das Kino betreibt, hat gesagt, kommt bitte auch wirklich an dem Wochenende, weil ich fürchte, dass ich den am Montag zurückgebe zum Verleih. Und so ist es dann auch gekommen, weil wir waren die Einzigen im Kino. Was natürlich super, super schade ist. Weil das ist so ein, wirklich, ich habe jetzt schon die 4K, dieses Mediabook oder was es da gibt, habe ich jetzt schon vorbestellt. Weil ich weiß, das ist einfach ein Film, den wir immer wieder gucken werden. Der ist großartig. Helena Zengel macht richtig Spaß zu gucken. Sie ist jetzt ein bisschen älter geworden. Sie hat immer noch so eine gewisse Rotzigkeit in ihrem Spiel. Und weil sie jetzt halt mit einer Puppe spielt, das fordert dir ja auch was ab. Aber es ist halt eben, und da siehst du den Unterschied, das ist eben niemand, der auf einen CGI-Hulk glotzt, auf einen Tennisball irgendwo in der Luft, sondern die hat eine Puppe und die spielen sich an und die unterhalten sich im Wald. Es ist einfach geil. Es ist geil. Also ich sag's nochmal ganz gerne, A24, Marcel the Shell und die Legende der Ochi. Diese beiden Filme an sich werden auch in 10 und 20 und 30 Jahren immer noch geil, herzberührend und einfach großartig sein für das, was sie machen, weit ab von jedem Mainstream. Und man kann nur hoffen, dass auch solche Filme weitergemacht werden, auch wenn sie kein Geld einspielen und dass das später sich dann ändert. Wenn ihr den irgendwo greifen könnt, guckt den euch an. Das ist wirklich hervorragend.
Ja, das glaube ich gerne. Also man sagt ja oft über verschiedene Begebenheiten oder verschiedene Situationen, die man ertragen muss. Ja, das so stelle ich mir die Hölle vor. Weißt du, wie ich mir den Himmel vorstelle? Du bist da und sagst die ganze Zeit Ochi. Das ist so wunderschön.
Na gut. Machen wir.
Nee, das ist, wie gesagt, A24 steht dran. Das heißt, irgendwann wird das mal bei mir zwangsweise dann laufen. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall Interesse. Und so, wenn es eben so gut funktioniert, kann ja auch... Ich kenne ja auch nur so die Bilder und so ein paar Bewegtbilder und so ein paar Fotos. Und da kann das natürlich auch einfach ein Klo sein. Das weiß man manchmal nicht.
Ja.
Aber wenn du hier sagst, das ist liebevoll gemacht, die Fantasie funktioniert und man kreiert hier Wesen und Sprachen und Sounds und so, die dann halt wirklich einzigartig sind und eben nicht von irgendwas anderem so ein bisschen abgekupfert, sondern es wird so eine eigene Welt erschaffen, dann macht das schon mal viel, viel aus.
Ja, also ich weiß, dass die Disc, die ich bestellt habe, die kommt tatsächlich erst Ende August raus, am 28. August, um genau zu sein. Aber der Online-Release soll früher sein, aber wann ist noch, kann man noch nicht sehen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, den nochmal zu sehen.
Siehste. Das ist ein gutes Ende. Da haben wir hier alles mit dabei gehabt. Wirklich jetzt hier zu so ganz schöner, beseelender Fantasy-Kost und vorher diesen harten Stuff um dreifachen minderjährigen Mordfall.
Ja. Naja, das ist ja genau die Bandbreite, die wir abdecken wollen. Wir haben leichte Cosmic Ghosts und Running Point. Wir haben eben sowas wie Red Rooms, wo du wahrscheinlich vielen Leuten jetzt gerade die Augen geöffnet hast, weil das Cover sieht halt auch nicht aus wie ein geiler Film, muss man auch mal sagen. Und dann halt eben jetzt das, also Freunde, wir sind das Mubi für die Ohren. Wir haben die Bandbreite, das ist ja kaum auszuhalten.
Perfekt. Das finde ich gut. Schön. Mo, hat mir Spaß gemacht. Macht hier keinen Unfug, während ich nicht da bin.
Nee.
Macht hier ordentlich Content, dass ich auch mal auf meiner langen Autofahrt auch schöne Sachen zu hören habe von euch.
Ja.
Freue ich mich nämlich immer. Meinen eigenen Podcast hören kommt ja auch nicht alle Tage vor. Das ist gut. Und dann bin ich froh, wenn ich auch wieder zurück bin und dann reden wir über ganz viele Sachen, die ich in der Zeit vielleicht geguckt habe, vielleicht auch gar nicht, vielleicht bin ich auch völlig digital abstinent. Wer weiß das schon?
Oh, was sind da alles? Wow. Also ich habe noch einiges in der Pocket-Tasche hier. Ich habe viele Sachen schon gesehen und noch etliches auf dem Zettel. Also ich werde an Content arbeiten, solange ich dann noch da bin, denn ähnlich wie du werde auch ich noch eine Pause einbauen, aber da habt ihr erstmal noch, die nächste Folge bin ich noch da. Ich muss ja auch noch Testo gucken, Staffel 2 ist veröffentlicht worden. Da brauche ich dann auch noch jemanden, einen Sparring-Partner, der 1 und 2 nochmal guckt. Also Berg, wenn du Langeweile hast, die Folgen gehen ja alle immer nur so 8 Minuten.
Wollte gerade sagen.
Insofern,
das
kannst du auf Toilette gucken, das ist schnell erledigt.
Ja, ist wohl wahr. Gab mal eine ganze Streaming-Plattform, die da drauf setzen wollte, auf 7 Minuten Folgen am Handy.
Ja.
Dieses Quibi hieß
genau,
es.
Genau.
Nicht schlecht. Naja, schönchen. Dann würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Yes. Ochi.
Die Ochi. Ochi. Ochi ist ein guter Ochi. 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 Yeah.